Hallo, hallo, hallo. Wir sind hier bei einer neuen, bei einer zweiten Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Und auch diese Woche habe ich mir vier fulminante und wunderschöne Gäste eingeladen. Die könnt ihr zwar nicht sehen, aber ich sage es euch.
Ist der vierte?
Ja. Und zwar haben wir an dem ersten Platz den Champion, den Titelverteidiger der ersten Runde, und zwar Robert Baron. Hallo, Robert.
Yes, hallo.
Auf dem zweiten Platz, also in der Mitte, haben wir jemanden, der musste einfach dabei sein. Denn wenn man seine Sendung schon Smash Brothers nennt, dann braucht man natürlich ein Mario. Hallo, Mario.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder rückwärts aus der Tür möchte sofort, aber hallo, Henning.
Und an dem dritten Platz haben wir jemanden, der sich, glaube ich, wie kaum jemand damit auskennt, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Filme in der Filmlandschaft gedeihen und welche vergehen. Dann muss jemand da sein, der sowohl in der Gartenbau als auch an der Kinokasse auskennt. Und deshalb ist Thomas Kohl da. Hallo, Thomas.
Hallo.
Ich hoffe, schön. Ihr seid zufrieden mit meiner Anmoderation.
Fantastisch.
Und ja, ich freue mich auch sehr über das Feedback, was wir für die erste Sendung bekommen haben. Ich habe relativ sehr viel positives Feedback bekommen. Wir hatten auch eine ganz gute Anzahl an Zuhörern und da freue ich mich immer sehr darüber. Und ich freue mich vor allem auch immer, wenn die Leute so Kommentare hinterlassen oder wenn sie auch Fragen einsenden, die wir hier diskutieren können. Und das haben auch schon ein paar User gemacht. Und ja, bevor wir jetzt anfangen, also wir fangen jetzt an und ich würde mit der ersten Frage genau deshalb anfangen. Die wurde nämlich eingesendet von der Kostümfrau. Einen lieben Gruß an die Kostümfrau.
Hallo Kostümfrau.
Hallo Kostümfrau.
Danke für die Frage, Kostümfrau.
Und sie hatte nämlich die Frage, weil wir gerade von Disney diese gesamten Realverfilmungen bekommen oder uns auch jetzt demnächst ein Ghost in the Shell Realfilm vor der Tür steht, wenn man sich ein Studio Ghibli Film real, also wenn man einen Studio Ghibli Film real umsetzen müsste, welchen würdet ihr nehmen und wie würdet ihr diesen besetzen? Und der Champion Robert fängt an.
Okay, also ich habe mich jetzt für Chihiros Reise ins Zauberland entschieden. Erstmal wegen dem Konzept, dass es zwei Welten sind. Das finde ich an sich einfach rein subjektiv sehr spannend umzusetzen in einem Realfilm. Natürlich auch in einem Anime, wie es da halt auch gemacht wurde, dass es eben diese normale Welt gibt, wo Chihiro halt lebt und eben diese Traumwelt, die wesentlich fantastischer ist und so eine Fantasiewelt darstellt. So, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht zu viel auf die Handlung eingehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Ghibli-Fans oder alle Ghibli-Fans kennen diesen Film. Deswegen würde ich jetzt eher dazu übergehen, zu sagen, wer den meiner Meinung nach machen sollte und wer die Hauptrolle spielen sollte, also wer Chihiro spielen sollte. Also als Regisseur würde ich mir Guillermo del Toro wünschen. Eigentlich hauptsächlich wegen Pans Labyrinth, der so ein ähnliches Konzept verfolgt mit zwei Welten, was ich da super gut umgesetzt fand. Ich muss sagen, ich bin sonst kein riesengroßer Del Toro-Fan, was seine Filme betrifft. Da fand ich es aber wirklich fantastisch gemacht. Ist natürlich ein anderes Konzept als bei Chihiro, aber diese grundsätzliche Herangehensweise dieser kindlichen Perspektive auf die Welt und dann auch dieser Visualisierung dieser Fantasiewelt. So, das war das, was mich da überzeugt hat. Und als Hauptdarstellerin, die dann das Mädchen spielen sollte, hätte ich jetzt Millie Brown genommen aus Stranger Things. Weil ich finde, dass sie...
Also Eleven, für alle, die nicht wissen, wer Millie Brown ist.
Genau, Eleven. Danke. Weil ich finde, dass sie, sie hat so diese Mischung aus Zerbrechlichkeit und gleichzeitig auch Stärke, wo man auch so der Figur auch die Entwicklung abkauft, dass sie eben so unsicher wirkt, so man weiß nicht wirklich, was man von ihr zu halten hat. Man hat das Gefühl, sie kennt sich selber eben auch noch nicht so richtig und muss sich so entwickeln. Und das fand ich, das hat sie super rübergebracht in dieser Serie und die könnte ich mir sehr gut als in so einer Realverfilmung vorstellen.
Genau. Mario?
Ja, bitte.
Du bist dran.
Ich bin mit meinem Konzept schon dran. Alles klar. Ja, ich habe die letzte Folge gehört. Also erstmal heißt das Studio Ghibli.
Oh, ja? Entschuldigung.
Dafür möchte ich auch schon mal einen Punkt haben. und dann wäre die Antwort, die ich anbieten würde, dass der Film, den man am ehesten real umsetzen sollte, Nausicaa aus dem Tal der Winde sein sollte. Und zwar aus dem Grund, weil wir machen dann nämlich in der Adaption keine direkte Verfilmung des Anime-Films von 1984, sondern eine Fortsetzung dessen. Denn in dem Anime-Film von 84 wurden nur die ersten zwei der insgesamt 7 Mangas von Hayao Miyazaki umgesetzt. Und danach kommt noch eine riesige, epische Geschichte über die ganze Welt und was das mit den Käfern für die bedeutet und was das für ihr Dorf bedeutet. Und dann, ich glaube, es gibt sogar einen Zeitsprung. Das heißt, sie ist dann auch nicht mehr das Teenager-Mädchen, sondern irgendwie eine erwachsenere Frau. Die könnte sehr gut von Yui Aoi gespielt werden. Ich würde da nicht irgendwie die Whitewashing-Methode, die hier angeboten wurde, unterstützen wollen. Die kennt man. Die kennt man aus Filmen wie All About Lily Shushu, und sie hat in Hannah und Alice mitgespielt. Als Regisseur würde ich Hideaki Anno anbieten. Nicht nur, weil er meine Lieblingsserie Neon Genesis Evangelion gemacht hat, sondern weil er sowohl Anime als auch Realfilme gemacht hat. Und er hat in dem Original Ghibli-Film die Animationssequenz gemacht mit dem Riesengiganten, der dann wieder erweckt wird im Showdown.
Thomas?
Ich darf da jetzt noch nichts zu sagen, korrekt?
Erstmal vorstellen, okay. Danach könnt ihr wild in die Diskussion gehen.
Sehr interessant. Bei mir ist es Wie der Wind sich hebt. Denke mal, den kennen auch alle Leute, die Ghibli-Filme kennen. Mein Regisseur wäre ebenfalls Guillermo del Toro, lustigerweise.
Ach, man darf da eine Doppelnennung machen, ja.
Ich denke mal nicht, dass wir uns bei allem doppeln dürfen, aber sowas wussten wir ja nicht voneinander.
Das habe ich einfach mal zugelassen, weil ich es auch ganz witzig fand.
Okay. Und ich wusste, dass mindestens einer auch Guillermo del Toro wahrscheinlich
ja, egal, das auch noch spricht, ja. Aber ja dann sehr dafür, weil meiner Meinung nach weiß Toro halt wirklich sehr gut diese Anime Bildersprache und das Pacing alles sehr gut umzusetzen, was halt auch sowohl bei Pan's Labyrinth, aber halt auch bei Pacific Rim deutlich merklich war. Ja, ich weiß, Pacific Rim ist etwas, ja.
Na? Ja, dann dürft ihr jetzt.
Ich hab nicht jedem gefallen. Schlecht.
Egal.
Ja, nee, schauspielerisch würde ich aber ganz aktiv keine bekannten Gesichter besetzen wollen, eben um diese Charaktere mehr in den Vordergrund zu setzen und nicht eben die Schauspieler.
Boah, Cop-Out. Das ist ja wohl.
Nee, ich glaube, gerade so eine kleine oder verhältnismäßig kleine Geschichte verliert ganz schnell, wenn man da halt dann, es ist der neue.
Das könntest du über jeden Film sagen und zu jeder Frage antworten, die Henning hier hätte
stellen. Aber es ist ein gutes Argument, muss ich trotzdem
sagen. Ja, es ist immer ein gutes Argument, aber das ist ja jetzt, das ist ja trotzdem auch ein faules Argument.
Ja, weil die Frage war konkret nach einer Besetzung.
Ja, das stimmt. Richtig.
Und das ist natürlich keine konkrete Antwort.
Ich habe dafür keine konkrete Besetzung. Soll irgendjemand nichts sagen, das, damit man eben nicht sagt, ich will gern einmal in den neuen Emma Watson-Film gehen.
Okay.
Wir machen ja hier aber unser Wunschkonzert und deswegen.
Ja.
Es wurde aber ein Name gefragt.
Also hast du keinen Wunsch?
Dann habe ich
keinen. Ich habe es durchgewunken, es ist okay, keine Bekanntschaft. Nein, das ist kein Problem. Ja, dann bitte, ich möchte ein bisschen Diskussion hören, warum euer Film der beste ist.
Na gut, also meiner wäre vermutlich dank Whitewashing an den Kinokassen der erfolgreichste. Ich weiß, dass es kein Qualitätsmerkmal ist, das ist mir schon bewusst. Und ich finde es selber spannend, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe und Mario mich jetzt einfach mal so darauf hingewiesen hat. Das stimmt schon. Auch ein sehr, sehr typischer Regisseur für so etwas und natürlich dann auch eine typische Darstellerin. Ich habe halt diese Serie gesehen, war begeistert und da habe ich mir sofort gedacht, okay, die könnte da mitspielen. Aber ich bin auch total bei Thomas, wenn er sagt, eigentlich ist es jetzt nicht besonders kreativ, jetzt jemanden zu nehmen, den man jetzt in einer ähnlichen, weit entfernt ähnlichen Rolle gesehen hat, weil er da auch reinpassen würde. Aber ich weiß ja auch nicht, dass es Studio Ghibli heißt. Also ich bin da wesentlich weniger anspruchsvoll rangegangen als Mario, glaube ich.
Übrigens finde ich Guillermo del Toro mal eine komplett unoriginelle Wahl von euch beiden, weil er zum Beispiel sein Film Pacific Rim, ja, der hier auch als visuelle Referenz
nicht genannt von wurde, mir.
Ist mehr oder weniger von den Actionsequenzen her eben ein Remake von Evangelion,
Regisseur das Hideaki gemacht hat. Anno hat nur auch Mecha-Anime alles andere als erfunden, sondern auch
nee, eher gesagt, nee, habe ich auch nicht.
Da gibt's ja was, das kann ja auch.
Richtig, aber er hat
und ja, aber gerade richtig, bei Anno ist es ja nun wirklich eher im Hintergrund. Die Mecha-Sache, da geht's ja viel mehr um die Sache, die bei Anno im Kopf
passiert. Ja, er hat aber trotzdem auch Action gemacht und außerdem, ich hätte es auch nicht erwähnt, wenn der Trailer zu Pacific Rim nicht 1:1 aus Shots aus Evangelion bestanden hätte.
War das aber Hommage oder?
Das ist immer dieses Tarantino-mäßige, war das jetzt eine Hommage oder ist das schon ein Rip-Off? Und ja, natürlich findest du das jetzt,
wenn da Guillermo auf seinem Zettel steht. Ja, aber gut, Anno ist halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich für einen Kinofilm, der weltweit laufen
soll. Der hat den letzten Godzilla gemacht.
Ja, fandst du den gut?
Ich habe den noch nicht gesehen, aber
aha, also, aber du solltest dir den angucken.
Ja, aber er kann Action machen und Anime. Er hat auch
okay, schon, du hast den letzten Godzilla wirklich noch nicht gesehen.
Er hat auch Dramafilme gemacht in Realfilmen.
Ja, ja, ich
The
weiß.
Ritual, Shigeritsu und so.
Hideaki Anno ist für mich bekannt.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob du den kennst, Robert?
Nein, also ich kann den gerade nicht so mitreden, weil ich wirklich da nicht so ein Experte bin bei Studio Ghibli und ich bin, glaube ich, jetzt eher so der Mainstream-Vertreter. Auch ein Grund, warum mein Film hier gewinnen sollte, weil ich glaube, dass Chihiro tatsächlich auch so, ich glaube, der ist abgedreht genug, dass man was Originelles draus machen kann in einem US-amerikanischen Realfilm.
Das war ja überhaupt nicht die Prämisse.
Das ist aber meine Prämisse jetzt. Ne? Und das andere ist, der ist aber trotzdem noch zugänglich genug, dass ich glaube, dass ein normaler Zuschauer, der jetzt eben nicht so sehr in dieser Welt drin ist, den trotzdem noch genießen gut finden könnte, ohne dass der Film sich verkaufen müsste. So.
Mal ein Argument gegen deine Fantasiewelt, deine tolle. Mhm. Also was mein Film auch sehr leicht machen würde, die Ohms, die es da gibt, diese Käfer, die könnte man sehr leicht computeranimieren, während man bei dir die Hälfte der Charaktere computeranimieren müsste.
Jo, dann macht richtig gute Kostüme.
Gutes Kostüm?
Genau. Gutes Kostüm. Was immer besser ist als computeranimiert.
Nein, nee, die Hälfte nicht, würde, aber ein
gutes. Wenn du schon hier auf Hollywood drauf raus willst, dann
die Omo lieber. Ja, ich meine jetzt hier nicht Transformers Hollywood, ja.
Ja, aber die könntest du noch, ja, aber die könntest du als Sachen, die keine Gesichtsbewegungen haben und eher so Panzer sind, als am ehesten noch irgendwie CGI-mäßig verkraften. Selbst wenn der Film vor 20 Jahren gemacht worden wäre, by the way.
Und wenn CGI auf einem Level von einem Jurassic Park ist,
nein, ich meine, die bewegen sich ja wirklich nur wie Panzer da und sollen auch überhaupt keine andere Emotion zeigen. Die sollen ja eine Naturgewalt darstellen, so mit der schwer
zu handeln ist. Du sagst ja eine Fortsetzung, ne? Ich kenne die Manga jetzt leider nicht, übrigens Manga,
ja,
kein S am Ende.
No, bitte.
Naja, du hast angefangen mit den Sprachkorrekturen, ne?
Die Stimmung ist gut.
Man darf Mangas Story sagen auf Deutsch. Das ist im Duden so drin. Tatsächlich.
Mein Japanisch-Dozent hat uns auf den Sack gegeben, wenn wir ein S da rangehängt haben, wo keins ranhört.
Deswegen, ich hatte gar kein Japanisch.
Ich hatte auch Japanisch.
Japanologie? Ja. Fukusawa-Sensei? F-U?
H-U. Ah, okay. Oh, Doppelfeind. Bild hier. Feindbild wird geschürt.
Zurück zum Thema.
Okay.
Es geht um Filme. Das ist
im Duden heutzutage.
Ich glaube.
Also, es ist halt einfach das nur bei mir im Kopf, macht's falsch.
Okay, also kommen wir mal wieder zurück zum
Kommen wir zum Thema Inhalt.
Also ich bin jetzt gerade ein bisschen rausgekommen. Also dein Gegenargument gegen Chihiro war jetzt hier, dass sich vieles davon mit Kostüm nicht umsetzen lässt und man dann so in diese typische Hollywood CGI-Ästhetik, wenn man es überhaupt Ästhetik nennen will, abdriften müsste, um das vernünftig darzustellen und dass dann nicht so gut sein kann wie die Vorlage.
Nein, ich habe nur eben gesagt, dass du eben im Kontext eines Hollywood-Films argumentieren wolltest und du dann jetzt mit einem Kostümfilm ankommen willst und das sind nur zwei Sachen, die nicht zusammenpassen.
Ja, aber Hollywood-Film muss ja nicht dumm und CGI und scheiße sein.
Was man hat kann's dumm ja mit auch. CGI zu tun? Erstens und zweitens, wenn du hier von einem erfolgreichen Mainstream-Film redest, will er natürlich Computer animieren.
Ja, dumm hat es insofern damit zu tun, dass sehr viele große Hollywood-Filme, die CGI einsetzen, das halt auf eine ziemlich beschämende Art und Weise machen. Wo man merkt, dass da einfach nicht viel Mühe dahinter steckt, sondern einfach Hauptsache es bewegt sich irgendwie und sieht halt sieht halt eben nicht echt aus.
Das hat nichts mit Mühe zu tun, das hat auch mit Budget einfach zu tun.
Selbstverständlich.
Alle geben sich Mühe, das ist nicht nach Scheiße.
Ja, aber wir gehen doch jetzt hier von einem das muss ich aber noch sagen, wir gehen jetzt von einem Wunschkonzert aus, ja. Und natürlich wünsche ich mir jetzt keinen Film, der ein scheiß Budget hat und am Ende billig aussieht. Wenn es ein Wunschkonzert ist mit meinem Lieblingsregisseur und meiner Lieblingsdarstellerin, gehe ich jetzt natürlich auch von einem Film aus, der vernünftig umgesetzt wird.
Du hast ja auch Guillermo del Toro und nicht George Lucas gesagt, also von daher.
Genau, also ich würde festhalten, Robert besetzt seinen Film mit Kostüm und Mario mit CGI und damit würde ich das so klären. Ich habe allerdings noch nicht so viel zu Thomas' Entscheidung gehört. Weder von Thomas, warum unbedingt der und auch nicht von den anderen, warum der nicht.
Tja, schlecht angreifbar. Ich finde halt, der Film wäre, glaube ich, als wirklich relativ groß produzierter Film einfach für ein großes Publikum da, weil wir haben halt eine relativ kleine Geschichte, wir haben ein bisschen Romantik, wir haben ein bisschen Abenteuer, wir haben halt auch wirklich als sehr abgedrehtes nur diese Traumsequenzen, die halt wunderbar umsetzbar sind, eben weil sie halt mit Flugzeugen sind. Der CGI-Einsatz wäre sicherlich überschaubar und damit halt auch relativ natürlich, meiner Meinung nach.
Dein Film hätte aber von Anfang an kein Anime sein müssen. Das heißt, als Anime-Verfilmung wäre es eigentlich relativ unspektakulär. Case in point, die letzten Glühwürmchen, von dem es ja auch einen Realfilm gab, dann, ich glaube, in den 90ern oder Anfang der 2000er, irgendwann, ja. Den wirklich, man auch hätte sein lassen sollen. Und ich hätte
die Realverfilmung oder die Anime-Verfilmung?
Die Realverfilmung, ja, meine Güte, komm schon.
Naja, naja, das hat sich gerade schon ein Argument. Das
wollte ich jetzt gerade fragen.
Nee, aber ich meine, wenn man eine Anime-Verfilmung macht, dann ist ja das Spektakel, oh, schau mal, die haben das, was im Anime so spektakulär war, jetzt als Action, Live-Action-Film gemacht.
Ist
wenn
es
du
das?
Von Anfang an,
ist es nicht
wenn,
einfach was nur, ich Besonderes, möchte ein bestimmtes Publikum erreichen, was ich mit einem Anime, gerade mit einem Thema wie Flugzeug bauen, vielleicht nicht unbedingt
ja, erreiche. Ja, aber dass ein Anime sich auf so eine Dramasache konzentriert, wie irgendwie Krieg oder ein Flugzeug bauen oder so, das ist ja was Besonderes im Anime gewesen. Mhm. Als Film ist es einfach nur ein Dramafilm, der am Ende, weiß ich nicht, jeder Fernsehfilm hätte sein können. Und wo den du einfach auch
diese
nicht brauchst. Weil
diese
hast du diesen
Flugzeugdesign.
Ja, aber das hast ja aber
selten in westlichen Filmen. Also dieses ich habe hier eine Berufung, nicht nur Beruf. Und ich finde das
ja Kriegsfilme geil. Können natürlich
alles. Yes.
Kriegsfilme können ja auch toll und interessant sein. Und Hotaru no Haka war in das alles und die Realverfilmung nicht, weil das eben nichts Besonderes ist als Realfilm. Und weil, naja.
Aber das wäre doch in meinem Fall dann schon eher was Besonderes.
Ja.
Wenn man es vernünftig umsetzt. Ne? Also das war jetzt vorhin auch
ein bisschen. Aber ist es jetzt wichtig, dass es was Besonderes ist oder ist es einfach was ich gerne sehen würde?
Ich freue mich einfach, wenn besondere Filme ins Kino kommen, ja.
Muss es denn aber der Oscar-Gewinner sein, der aber auch noch den Oscar bekommen hat, den Mononoke eigentlich bekommen hätte?
Nein, muss nicht. Muss es nicht
zwangsläufig. Hat Mononoke unbedingt einen Oscar verdient?
Nee, aber Mononoke hat Ghibli so nach Amerika gebracht.
Ja, und haben international gepusht, definitiv,
und,
aber der Film selber ist
und
auch...
Und Chihiro hat den Oscar von Mononoke bekommen.
Ja, aber oder ich Mononoke doch nicht genommen habe.
Ich habe jetzt auf allen Seiten gute Argumente. Ich finde alle Filme wirklich echt gute... sind eine gute Auswahl. Aber mir fehlt noch so ein bisschen wirklich, warum ist eure Wahl auf jeden Fall die beste Wahl? Ich brauche von jedem mal ein kurzes Argument, warum euer Film? Robert?
Aber meinst du jetzt für mich persönlich oder für die Allgemeinheit?
Weil um die Frage zu beantworten.
Sonst wird es halt sehr, sehr subjektiv. Und jeder hat ja schon seine Favoriten genannt. Ich habe es ja eigentlich auch schon gesagt. Ich finde, dass Chihiro, Mario hat es ja auch schon gerade gesagt, dass der jetzt so ein sehr westlicher Ghibli-Film ist. Und wenn ich jetzt wirklich aus dieser Perspektive herangehe, würde ich sagen, dass Chihiro, was ich vorhin aber auch schon gesagt habe, ich finde, der ist wirklich abgedreht genug im positiven Sinne, dass der hier ein Publikum erreichen kann, dass er mich auch als Zuschauer erreichen kann, jetzt ganz subjektiv, aber eben halt jetzt auch nicht so gewöhnlich wie ein Flugzeugfilm, dass man den halt ins Reale umsetzt, dass da trotzdem immer noch genug Visuelles da ist, wo ich einfach mal interessiert wäre, das real umgesetzt zu sehen.
Mario?
Wie gesagt, ich bin der Einzige, der jetzt nicht eine 1:1-Umsetzung von dem schon vorhandenen Material gefordert hat. Der Manga von Miyazaki hat noch so viel zu bieten. Hättest du übrigens die Frage gestellt, welche Ghibli-Film eine Fortsetzung verdient hätte, hätte ich auch den genommen. und ich fänd's halt gut, wenn eine erwachsenere Schauspielerin die Hauptrolle dann auch in dem Fall übernimmt und man nicht einfach wie zum Beispiel bei Kiki, obwohl die war auch älter, ne?
Mhm.
Ja. Und mir gefällt die Welt. Das ist so eine sandige
Pilzapokalypse.
Genau, so eine sandige Postapokalypse, die selbst das japanische Kino hinbekommen würde. Also wenn das jetzt wie in meinem Fall aus dem japanischen Kino wäre.
Ich würde bei Nosuke fast schon lieber ein Prequel sehen. Weil mich der Krieg mit dem...
Das gab's ja schon als Kurzfilm.
Ja, aber halt nur als Kurzfilm. Und das war halt so, hier angefüttert, guck mal, aber jetzt ist doch Feierabend.
Wir verstehen.
Ja. Ich glaube, in dem Moment.
Das ganze Gekämpfe viel zu anstrengend. Wollen wir nicht lieber uns...
Thomas, wie der Wind sich hebt?
Ganz einfache Sache. Heutzutage ist Fliegen dermaßen mundän. Jeder kann für 30, 40 Euro in ein Flugzeug steigen. Damals, zu der Zeit, wo dieser Film spielt, war Fliegen noch eine Frage von Leidenschaft, von Visionen. Von die Welt verändern. Da war jeder, der auch nur auf die Idee kam, in ein Flugzeug zu steigen, ein unglaublicher, waghalsiger Mensch. Und alleine die Möglichkeit, das einem modernen Publikum nochmal zu vermitteln, diese Flugpionierzeit, das ist einfach was ich glaube, eine abgefütterte, satte Gesellschaft, wie wir heutzutage mit dem Fliegen, einfach brauchen könnte.
Bleiben die nationalistischen Untertöne auch in deinem Film?
Ich fürchte ja.
Oh Gott. Tja, Thomas.
Das war ein tolles Schlusswort.
Okay, das war eine sehr wilde Debatte und eine sehr schwierige Runde, wirklich. Also, wie letztes Mal fängt es mit einer sehr, sehr schwierigen Runde an. Ich fand alle Filme wirklich gut und ich fand auch eure Gründe wirklich gut. Ich fand das, Roberts Besetzungswahl fand ich interessant. Ich fand die Wahl von Guillermo del Toro und Eleven ist vielleicht augenscheinlich, nichtsdestotrotz kann man sich das dadurch schnell vorstellen, dass es funktionieren könnte. Und wenn man an Guillermo del Toro und an Pan's Labyrinth, den Robert genannt hat, denkt man ja auch nicht an CGI. Deshalb musste ich Marios Einsprüche da ein bisschen entkräften.
Es ist übrigens Guillermo.
Und es ist Guillermo.
Okay, Grammar-Nazi on!
Wir sind aber...
Das ist schon mal ein großer Vorteil.
Nein, das ist beides G und das habe ich mit meinem Nachnamen auch ständig. Deswegen fühle ich mich da so berufen.
Okay, ist egal. Ich lasse es jetzt auch. Nichtsdestotrotz hat Robert sich... Roberts Kernargument war halt, dass es vor allem für ein Mainstream-Kino wäre und dass es erfolgreich wäre. Und das war auch recht stark und konnte nicht entkräftet werden. Bei Mario hatte den Vorteil... Und das hat, glaube ich, auch jeder gemerkt. Er kennt sich aus. Er kennt halt auch die Mangas und dass er diesen Fortsetzungsbogen gesponnen hat, war halt nicht schlecht. Das konnte keiner von euch ihm so wirklich austreiben, weil er dadurch einfach einen Ass spielen konnte, wogegen ihr nicht so ankonntet. Thomas Wahl war natürlich sozusagen von allen Filmen, übrigens, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Porco Rosso nicht gewählt wurde.
Das war meine Alternative, aber da habe ich halt die Gefahr gesehen, wie setzt man den Mann um, so dass er nicht aussieht wie der Schweinemann bei Helge Schneider?
Eben.
Das ist ganz gefährlich. Eben. Und dann kommen wieder so nationalistische
Unterschiede. Oder wie setzt man es gerade um, dass er aussieht wie der Schweinemann bei Helge Schneider?
Ich hatte meine Schweinemaske auf.
Aber genau, du hast sozusagen die Antwort gewählt, die sozusagen den Schritt zur Realverfilmung nicht so weit hätte. Und da muss ich sagen, hatte Mario dir leider ein bisschen Kontra geboten, dass das einfach sozusagen beides ist einfach nicht so... Interessant, also entweder das eine oder das andere.
Mein Problem da halt wirklich ist, kann man eine fantastische Welt wie gerade in Oscar oder halt auch das andere gut umsetzen mit einem, sagen wir mal, normalen Filmbudget. Wenn jetzt
die Argumente sind vorbei.
Die Argumente sind vorbei.
Die Diskussion kann
ich bin gerade dabei, meinen Gewinner zu finden. Dabei. Deshalb war Thomas für mich leider als erstes raus und es ging bei mir so zwischen Robert und Mario, zwischen Kommerz
und Kunst.
Und ich glaube, ich muss einfach Richtung Kunst neigen. Und das deshalb hat Mario die erste Runde gewonnen.
Kann ich aber sehr gut mitleben, muss ich sagen. Ich fand mein eigenes Mainstream-Argument dann schon ätzend, aber ich wusste nicht mehr, in welche Richtung ich sozusagen argumentieren
soll. Ja, klar.
Ich fände das gar nicht so valide, weil mit dem geringeren Budget wäre das natürlich auch in Japan ein kommerzieller Film.
Ja.
Also. Ja, aber ich glaube, wenn wir kommerziell sagen, ich glaube, dann meinen wir tatsächlich dann auch so die westliche Sphäre hier gerade, wenn wir, also...
Ja,
genau.
Naja gut, wir bleiben auf einem...
Dann habe ich die einzige Runde, auf die es mir ankam, schon gewonnen. Ich kann mich entspannt zurücklehnen.
Ich ziehe mich als Meister des Universums.
Alles klar, dann ist Mario raus.
War nett.
Nein, wir kommen zur zweiten Frage. Und die zweite Frage habe ich... Also da hat auch jemand eine Frage eingesendet. Und zwar Schöner Denken, an die ich mich bedanke. Und die Frage lautete, ich habe sie umgestellt. Ja, die Frage war eigentlich, ob wir heutzutage in einem neuen goldenen Zeitalter des klugen Science-Fiction-Films leben. Ich habe die Frage umgestellt und dachte mir, ich lasse es einfach mal auf die Antworten ankommen, die von euch kommen. Und zwar ist meine Frage, welcher ist der intelligenteste Film aller Zeiten? Und wenn dann einer der Jetztzeit gewinnt, würde ich die Frage mit Ja beantworten.
Du hast Science-Fiction-Film aber geschrieben.
Bitte?
Du hast Science-Fiction-Film nicht Film geschrieben.
Ach so, ja, ich meinte Science-Fiction-Film. Okay, falls ihr es gerade nicht gesagt habt, dann war das ein Fauxpas. Und diese Runde fängt der Gewinner der letzten Runde an, Mario.
Ach, ich fange an. Oh Gott, jetzt bin ich überrumpelt. ja, ich habe mir gedacht, okay, einer muss ja wahrscheinlich irgendwie den Namen ziehen und dann nehme ich mich des Films mal an und sag einfach mal 2001 Odyssee im Weltraum von Kubrick. Das ist so ein bisschen so die obvious Antwort. Aber es ist auch zu Recht, wie ich finde. Es ist ein großer Science-Fiction-Film, der irgendwie nicht nur irgendwie ein cleveres Science-Fiction-Buch nachgemacht hat, sondern das ja zusammen mit Arthur C. Clarke entwickelt wurde. Es erzählt über Millionen von Jahren eine große Geschichte über die Menschheit und wo sie herkommt und wo sie hingeht, also die ganz, ganz großen Science-Fiction-Fragen, und macht das nicht irgendwie, indem es uns erklärt, wie was, sondern größtenteils mit halt dem Medium Film und nicht mit irgendwelchen Dialogen aus irgendeinem Science-Fiction-Roman oder sowas, sondern wirklich mit einer Bildersprache, mit der Filmsprache. Und allein deswegen bekommt er schon Intelligenzpunkte en masse. Dann haben wir noch dazu die Mensch-Maschine-Beziehung mit einem der großen Filmcomputer, HAL 9000, und einem Ende, das viele irgendwie zu verwirrend finden oder nicht verstehen und weiß nicht, vielleicht deswegen für intelligent mit intelligent verwechseln, das könnte man sagen, aber der Film ist wirklich so clever, wie er immer gelobt wird, und hat nichts eingebüßt, und alle Filme, die danach kamen und intelligente Science-Fiction gemacht haben, haben immer so versucht, so, ich sag mal so, Contact oder auch Arrival, die sind immer so ein bisschen im Schatten von 2001 geschritten und haben da immer nur in der Light-Version, finde ich, dran gekratzt.
Darf ich da ganz kurz?
Okay. Nein, darfst du noch nicht. Ja, ich glaube, das wäre erstmal mein
Plädoyer. Thomas?
Hast du gerade Contact als intelligent bezeichnet?
Die versucht haben, intelligent.
Das heißt, okay, versucht, gut.
Thomas war alles Contact. Bemüht.
Ich mochte den.
Bemüht ist...
Ich bin bei Contact hin und her gerissen, ich weiß es immer
nicht. Eieiei.
Thomas?
Ja, bitte?
Du bist
dran. Ah, okay. Ja, so Sachen wie 2001 und Blade Runner sind mir auch durch den Kopf geschwirrt. Dachte ich, nö, das ist zu einfach. Ich habe mich für einen relativ kleinen Film entschieden, Primer.
Sorry.
Das stimmt, das war ja dann.
Was denn?
Nix. Hast du auseinandergenommen schon mal professionell?
Ich sag später was dazu.
Thomas?
Mach das Plädoyer, ich bin noch gar nicht dran. Hätte ich nicht mit gerechnet, nur sage ich mal so.
Okay. Ich mag Zeitreiseplots eigentlich nicht. Das war einer der wenigen Filme, wo mich der Zeitreiseplot an sich überzeugt und auch irgendwo begeistert hat. Ein Film, der selbst in der Kurzzusammenfassung 20 Minuten und DIN A3 große Handlungsstränge ineinander verführt, kann natürlich auch durchaus als, sagen wir mal, zu kompliziert angesehen werden. Ich fand aber gerade diese Komplexität und diese Vielzahl an Handlungssträngen, die da nebeneinander herläuft, doch ein sehr großen Punkt dafür, dass dieser Film halt auch zum Denken anregt irgendwo. Klar, technisch ist es jetzt nicht vergleichbar mit einem 2001, muss er aber auch nicht. Es ist, denke ich, ganz bewusst auf einer verhältnismäßig mondänen Ebene gehalten, weil es halt um was anderes geht als Sci-Fi-Bombast.
Wir fragen ja auch nicht, was die beste Technik ist, sondern der intelligenteste Film. Robert?
Ja, also mein Film, ich glaube, das ist der hier den meisten Zuhörern wahrscheinlich am unbekanntesten sein dürfte. Von denen schätze ich jetzt einfach mal. Ich habe nicht Blade Runner genommen. Ich bin großer Blade Runner-Fan. Ich muss aber auch sagen, das hat auch Gründe. Ich finde, dass Blade Runner nicht der intelligenteste Science-Fiction-Film ist. Blade Runner ist vielleicht der atmosphärischste und er hat audiovisuell unheimlich viel zu bieten und so. Aber ich fand zum Beispiel dann den Roman auch deutlich besser und ich finde, dass die Welt eher gut abgebildet wurde, als dass er super intelligent ist. Nur mal so ganz kurz. meine Wahl fällt auf Stalker oder Stalker, wird er wahrscheinlich im Russischen eher ausgesprochen, von 1979 von Andrzej Tarkowski, der auch Solaris gemacht hat, den, ich weiß nicht, ob ihr beide den Film kennt. Mhm. So, genau, also da 2001 wäre meine andere Wahl gewesen, aber ich wollte den dann nehmen, weil er ist ja auch, der behandelt auch sehr große philosophische Fragen. Für mich ist bei Stalker das Wichtige und Interessante, dass der noch viel mehr in der, also ist schon so eine Abbildung der politischen Realität damals, was das Science Fiction oft ist, gerade wenn es um totalitäre Systeme, Dystopien und sowas geht, ist es ja oft eben so eine Verzerrung oder eine extremer dargestellte Variante der Realität. Und gerade weil der Film eben aus der Sowjetunion kommt, ja, 1979 im Kalten Krieg und alles, und ich finde, dass der diese Abbildung von zwei Welten, ist hier auch schon wieder anders als bei Ghibli vorhin, aber es ist ja auch schon wieder, dass es einerseits diese reale Welt gibt, die in Schwarz-Weiß dargestellt wird, diese kalte, totalitäre Welt, wo der Mensch keinen Rückzugsort hat, und auf der anderen Seite diese bunte Zone, die zwar gefährlich ist, die geheimnisvoll ist, wo die Charaktere sich hin zurückziehen, um wiederum zu sich selbst zu finden, finde ich als Grundkonzept schon mal super spannend und super umgesetzt, weil es zeigt halt so viele Themen, unter anderem eben halt das Bedürfnis des nach Rückzug in einem totalitären System, nach dem sich selbst finden in so einem System. Das ist ein Thema, das da ganz stark ist. Und ich finde es auch super durchdacht und gut umgesetzt, wie die drei Hauptcharaktere funktionieren. Ja. Jeder, der den Film gesehen hat, der weiß ja, die haben keine richtigen Namen. Es gibt Schriftsteller, es gibt Wissenschaftler und es gibt den Stalker, der so eine Art Fremdenführer ist, der die Leute in die Zone führt. Und ich fand es als Konzept einfach gut gemacht, dass es nicht einfach irgendwelche Charaktere sind, die einen Namen haben, sondern dass es wirklich Konzepte sind, die dahinter stehen. Wir haben einen Wissenschaftler, der die Welt eben so aus so einer nüchternen wissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Wir haben den Künstler halt eben, also den Schriftsteller, der ist eben aus einer Künstler künstlerischen Sicht betrachtet. Und wir haben den Starker, der eigentlich fast schon so eine Art, so habe ich es damals empfunden, religiöse Figur ist, weil er die Verbindung zu dieser Zone hat, der die Leute da hinführt und der am ehesten ja wirklich an das glaubt, was dort ist, ohne es wirklich nachgewiesen oder erklärt haben zu müssen. Kann man so sehen, muss man so nicht sehen.
Ja, aber die nächste Schriftrolle hervor.
Nee, das war das jetzt wirklich der so. Das ist wirklich, nein, das ist jetzt wirklich der letzte Aspekt, der aber auch auf 2001 definitiv zutrifft. Ich muss zugeben, dass ich Prime erkenne ich nicht. Aber der Aspekt, der jetzt kommt, der ist ebenfalls bei 2000 als für mich zu finden. Und zwar, dass der Film sehr viel Raum für eigene Gedanken lässt und dass er eben einem nicht alles narrativ unter die Nase reibt und dass er sehr mit die Bilder für sich sprechen lässt, ohne eben in diese Erklärungswut zu verfallen. Weil für mich ist ein intelligenter Science-Fiction-Film nicht nur der selber einfach intelligent ist, eine intelligente Story erzählt, sondern dem Zuschauer auch Intelligenz zutraut im Verstehen des Nicht-Sichtbaren. So. Und das macht für mich Starker sehr gut. Genau. Deswegen für mich der intelligenteste Science-Fiction-Film.
Dann bitteschön.
Also jetzt erstmal, um auf Primer zurückzukommen. Ich liebe Zeitreisegeschichten. Und Primer ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem Genre, obwohl ich ihn überhaupt nicht für gelungen halte, auf so vielen
Ebenen. Technisch umgesetzt.
Technisch finde ich den sogar sehr beeindruckend.
Wirklich?
Was der
macht. Budget, oder?
Für das Budget, der hat 5.000 Dollar oder sogar, 7.000, glaube ich, ne, gekostet. Und
trotzdem,
und das hat der eine Mann gemacht, der das auch geschrieben hat und der die Hauptfigur ist. Allerdings ist das so, der ist ja auch Mathematiker oder Physiker und du merkst irgendwie, die haben sich so ein sehr lustiges, eigensinniges Zeitreisekonzept einfallen lassen.
Wollen wir das ganz kurz erklären?
Naja, es geht um so zwei...
Das wäre nicht schlecht,
ja. Es geht um so zwei Leute, die merken, sie haben, während sie an ingenieurstechnisch an was gebaut haben.
Wir haben Zeitreise entdeckt.
Allerdings nicht so mit einer Maschine, ich gehe rein und komme dann wieder raus, sondern man muss sich für die Zeit, die man zurücklegen will, in eine Box setzen, die es schon gibt. Das heißt, zeitreisemechanisch funktioniert das so: Du schaltest die Maschine ein, durchlebst deinen Tag, gehst dann am Ende des Tages in die Maschine und derjenige kommt dann
da, wo die Maschine eingeschaltet wurde, raus.
So.
Und wir haben halt also immer Schleifen.
Ja,
sämtliche Charaktere durchleben immer
Schleifen. Okay, das ist ein ganz witziges Konzept. So. Und der Film, erzählerisch ist der Film aber nicht clever aufgebaut. Und da kommt jetzt das, was ich bei 2001 gemeint hatte, wo man vielleicht Kritik ansetzen könnte, wo Leute Verwirrung mit Intelligenz verwechseln. Weil als Filmemacher hatte der da wirklich noch nicht so die Chops und die Sachen unter der Haube. Und er zeigt
wobei
so
ein, halt bei 2001 auch immer, dass
es in Gefahr
läuft, dass Obskurität mit Intelligenz verwechselt
wird. Aber 2001 hat ja tatsächlich wirklich die Sachen unter der Haube, muss man ja sagen. Und bei Primer, so sehr ich diesen Film liebe und hasse, ihn unter die Räder zu hauen, ne? Aber intelligent im Sinne von irgendwie... Nee, der ist nur verwirrend und ein nettes Rätsel. Ich gebe gern zuerst ein nettes Rätsel.
Aber was braucht man, um Rätsel zu lösen?
Weil der Filmemacher nicht wirklich wusste,
welche
Bits and Pieces zeige ich jetzt. Und dann wurde es so eine random Auswahl, aus der man sich dann irgendwie mit mehreren Erklärungen irgendwie diese ganze Stringenz und diese verschiedenen Zeitebenen auseinander.
Es bedarf eine zerebralen Auseinandersetzung
mit dem Film,
um ihn zu verstehen. Was bei 2001 nicht ist, da kann man sich zum Grünen hingucken und
konsumieren.
Nee, das stimmt.
Kann man.
Okay.
Ja, aber das spricht doch gerade für den Film, dass er diese Bilder...
Nee, aber dann hast du ja nichts außer die Bilder.
Ja, aber da steckt ja was dahinter.
Also Primer, finde ich, ist ein rätselhafter Film und ein knobeliger und ein komplizierter, aber ein intelligenter würde ich nicht gehen.
Ich glaube, ihr lasst euch beide sehr, sehr, sehr von der Bildsprache beeindrucken.
Das ist nur zufälligerweise ein wichtiger Aspekt.
Sonst hätte ich auch Blade Runner nehmen können. Ich habe es ja begründet, warum ich es nicht gemacht habe.
Ja. Also das ist halt meine Hauptkritik an 2001 wirklich, dass der halt immer hochgelobt wird und meiner Meinung nach wirklich hauptsächlich aufgrund von optischen Sachen und Regiesachen und Atmosphäre, weil im Endeffekt...
Nee.
Es das geht, kannst du schon mehr dahinter.
Verstehe, also es gibt Denkansätze natürlich, aber ist das
die jetzt? Die Story ist so groß und ist so grundsätzlich, geht an unsere Grundfesten irgendwie. Das ist schon nicht so runterzuspielen. Auch wenn du versuchst jetzt die großen Bilder hier auf die Waage zu legen und dadurch die Story auszuhebeln, aber das kannst du bei 2001 nicht. Der ist leider wirklich so gut, auch so sehr es natürlich irgendwie die obvious choice ist.
Ja, bei Stalker, das ist halt wirklich ganz, ganz billiges Ziel, ne?
Weil die finden
ja auch nicht toll.
Bei Stalker... würde ich sagen, großer Film, keine Frage, wichtiger Film, keine Frage, aber was so, er ist vielleicht eher ein Sozialgleichnis im Gewand eines futuristischen Settings, aber das als
widerspricht der jetzt nicht Science, der Intelligenz
als,
von einem Film.
Nö, aber als stimmt, ja. intelligenter Science-Fiction-Film, wenn wir jetzt mal diese Überschrift nehmen, fällt der mir nicht als erstes ein. Ich würde ihn auf jeden Fall irgendwie gleichwertig sehen mit 2001, aber ich würde ihn, wenn ich die Überschrift höre, intelligente Science Fiction, dann ist Stalker dann nicht irgendwie Adresse Nummer 1.
Ich glaube, das ist bei vielen halt so einfach, weil 2001 eben obvious choice ist. Ich glaube, der ist
nee, aber auch eben, weil es da nicht so sehr um diese Science Fiction Aspekte auch geht bei deinem Film. Es ist ja wirklich eher ein, ne, wie ich eben sagte, ein
Naja, aber die Dystopie ist ja schon eher
ist schon Science Fiction. Ja, aber es ist eher das Setting und nicht andere. die futuristischen Ideen, was irgendwie Menschheit
ja, aber
und es geht ja nicht wirklich
Science Fiction muss ja futuristisch.
Aber da hätten wir vorher vielleicht wirklich die Definition Science Fiction ein bisschen mehr auseinander.
Nee, da geht es ja auch um deine Auswahl, die du ja hier jetzt verteidigen kannst oder nicht, aber ich benutze das jetzt mal hier keck als Angriffsfläche.
Ich finde nicht, dass es eine Angriffsfläche ist, weil ich finde, also ich finde gerade bei 2001, da ist ja was, da bin ich wieder ein bisschen bei Thomas. Also ich finde, das ist
einmal.
Nee, also ich finde klar, diese KI-Thematik und so, die ist drinne, hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer vielleicht sogar noch bearbeiten können in dem Film. Aber gut, lassen wir es jetzt. Aber gerade was diese großen philosophischen Menschheitsfragen, die so bei 2001 so fast schon esoterisch in der Luft auch hängen, ist das wirklich Science Fiction für dich?
Ja, ist es, weil du dir die Sachen, da ist überhaupt nichts Esoterisches dran.
Das oh, komm, 2001 ist ein esoterisches.
Nein, nur, ich mag den und
muss auch so dich aber von dem visuellen Gewitter beeinflussen, weil das am Ende, ich meine, wolltest du so eine Erklärung, dass da auf einmal Jodie Fosters Dad steht und dir das alles erklärt? Das ist aber genau das gleiche Ende und du musst dir dann auch ein bisschen den Schritt
gehen. Der Film besteht ja nicht nur aus dem Ende.
Nee, aber du musst auch irgendwie den Schritt gehen und sagen, okay, natürlich sind es am Ende die Aliens gewesen, die in diesem Raum irgendwie eine familiäre Umgebung für den.
Ich glaube, ich hätte mit 2001, wenn wir dabei bei der Literaturvorlage geblieben wären, würde ich dir da eher als bei dieser Filmumsetzung. Ich mag wirklich 2001.
Ja, aber wir sprechen ja von
wie sie alle ihn mögen.
Aber wir reden jetzt von Filmen und bei Film ist ja auch irgendwie, ne?
Ich finde aber auch persönlich, dass gerade gute Science Fiction, auch ein Science Fiction Klassiker, auch nicht vielleicht nicht immer, aber sehr oft auch ein Abbild der Realität sind. So, wenn man zum Beispiel Sachen 1984 von mir aus nimmt oder von mir aus auch Blade Runner oder Philip K. Dick grundsätzlich jetzt als Autor. Und das fehlt mir ein bisschen bei 2001. Der ist mir tatsächlich sehr weit gefasst und für mich lebt er auch eher von der Atmosphäre als von wirklich interessanten Gedankengängen, die der Film in mir auslöst. Die sind da, die sind vorhanden und da ist er sicherlich einer der stärksten. Da finde ich Stalker aber auf jeden Fall noch überzeugender. Vor allem, wenn man bedenkt, in welchem Kontext dieser Film auch entstanden ist. Als Tarkovsky den gemacht hat, der musste ja natürlich viel Kritik einstecken in seiner Heimat. Und ich finde, für mich gehört es auch zum intelligenten Film, Botschaften so auf die Weise zu verstecken, wie er es halt auch gemacht hat. Das ist eine ganz klare Kritik an einem totalitären System. Er hat auch Ärger dafür bekommen. Er hat es aber auch nicht so deutlich verpackt.
Dann können wir es wichtigen und wir können es mutigen Film nennen. Und aber
intelligent und mutig, ja. Weil er ist intelligent gemacht. Du willst ihm jetzt bestimmt nicht die Intelligenz absprechen.
Nein, ich stelle nur die Frage in den Raum, welcher Film sollte unter der Überschrift intelligente Science Fiction eher oben angesiedelt werden, irgendwie einer, der wirklich reine Science Fiction ist, der sich mit gerne, gebe ich zu, irgendwie so den sehr basic Science Fiction Fragen
ja, genau.
beschäftigt, aber das auf eine so pure Art und Weise, dass der irgendwie heute zu Recht, finde ich, irgendwie unübertroffen ist in dem Bereich. Oder ein Film, der halt irgendwie aus dieser anderen Science Fiction Ecke kommt und eher das im Gewand, also sich eher versteckt, um was anderes damit zu machen, als Fragen über die Zukunft der Menschheit und Technologie.
Aber du sagst es jetzt schon selber, er kommt aus einer anderen Ecke. Das heißt, man kann diese Filme jetzt wirklich schwer auf eine Linie stellen und sagen, welcher ist jetzt intelligenter? Das würde ich schon sagen. Also ich habe jetzt Primer nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich finde diese beiden Stalker und 2001 sind einfach zu unterschiedlich. Für mich hat 2001 von mir aus filmisch sogar eine stärkere Bedeutung. Für mich hat aber Stalker unter diesem gesellschaftskritischen Aspekt eine stärkere Bedeutung. Für mich jetzt. Ja, und ich finde das sehr schwer, die beiden miteinander zu vergleichen. Ich meine, ich hatte gesagt, 2001 wäre auch meine Wahl gewesen, aber eben auch sehr obvious. Und der ist auch sehr leicht zu verteidigen.
So, das war mal wieder eine sehr, sehr wilde Runde. Wie die erste Runde schon. ja. Und leider ist
das hat richtig wehgetan, weil ich liebe alle drei Filme.
Ja, man hat es dir auch angemerkt.
Ich liebe halt die beiden, ich bin Prime an, ich muss dich nachholen.
2001. Aber
du magst auch Aliens mehr als Alien, da ist die Diskussion für mich schon vorbei.
Okay, den Rest machen wir es mal
so, vor der Tür. Der Juror muss jetzt mal ein bisschen um Ruhe bitten. So, pass mal auf. Ich glaube, jeder dieser Filme gilt auf jeden Fall als intelligenter Science-Fiction-Film. Es gibt, glaube ich, keiner, der dagegen streiten würde. Ihr habt euch selber dabei auch schwer getan zwischendurch, das hat man gemerkt. Hier ist Wasser, Mario.
Oh, danke.
Ich glaube, ja, es war wirklich ein ganz schönes Battle so. Also ich hatte das nahm ab und an. Die Eröffnungsplädoyers. Mario hat mit 2001 ja die Obvious Choice genommen, aber er hat gleich dargelegt, dass es filmtechnisch, es ist bildsprachlich mehr als man gewohnt ist. Es wird bis heute immer noch wiederholt. Es ist also in der Filmgeschichte ein sehr bedeutsamer Film. Ein bisschen fehlte mir aber, Mario, dass du dich zu sehr darauf ausgeruht hast und die Intelligenz des Films. Hättest du ein bisschen mehr ins Detail gehen können? Du bist dann...
Ja, ich wollte nicht so einen ganzen Story-Abriss wie Robert hier.
Ja, aber das war Roberts Vorteil. Robert hat Stalker in seinem Eröffnungsplädoyer sehr weit auseinandergeholt. Er hat
gar nicht so sehr auf die Story eingegangen.
Nein, aber einfach auf dem, was dahinter steckt. Er hat die Brücke zum Kalten Krieg geschlossen, wie dieser Film quasi für die Zeit 1979 darauf eingeht.
Du solltest dich langsam mal fragen, wegen wem dieser Podcast hier letzte Woche so lang war.
Ja. Thomas hingegen hatte einen Film, der vor allem, Mario hat es als Rätsel bezeichnet, aber der vor allem die Zeitreisegeschichte sehr eigen und neu aufgegriffen hat. Auch da hätte mir ein bisschen mehr gefehlt, was an diesen, du hast erzählt, was der Zeitreiseplot ist, oder Mario hat es erweitert, aber mir hätte, glaube ich, ich hätte ein bisschen mehr gebraucht, warum das jetzt sozusagen im Kontrast zu den anderen beiden das Besondere ist und was den von den anderen beiden abhebt. Und die anderen beiden, ja.
Darf ich da ganz kurz?
Ja. Hilft nicht mehr.
Hilft zwar nicht mehr, aber
ich weiß, dass das außerhalb der
Konferenz. Das fällt dir ganz schwer, ne? Ja.
Ich sehe halt da eher einen Dialog, der tischenmäßig hier allerdings eher getrennt zu sehen ist. Problem ist halt, wenn man anfängt, diesen Film wirklich zu erklären, muss man den ganzen Film erklären. Und die kürzeste Zusammenfassung, die ich für diese sämtlichen Plots bislang gesehen habe, sind 28 Minuten. Und das geht wirklich wollte hier, glaube ich, keiner.
Nein, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und dann
ist es schwierig, das zu Das ist halt kein Nachteil. Ja, genau. 2001 kennt halt jeder.
Ja, habe ich bis jetzt noch nie ganz geschafft. Also man kann mir das vorwerfen, aber ich habe keinen dieser Filme je ganz gesehen.
Du bist hier der GM.
Ja, aber das macht... Gott. Naja, man kann mir nicht Parteilichkeit vorwerfen. Das stimmt. Deshalb.
Aber dann dürftest du überhaupt keine Filme gesehen haben.
Vor allem, als die Antworten reinkamen, ich wollte diese Woche unbedingt Stalker, ich wollte Primer, ich wollte alle gucken. Ich dachte, nein, erst nach der Sendung. Mhm. Also ich hol's nach.
Oh, dann hast du aber viel Spaß.
Ja. Weil das sind zwei Schöne. Und somit muss ich leider sagen, ist es bei mir wieder zwischen Robert und Mario gewesen. Und das war echt wieder schwer. Meine Güte. Vor allem, sie haben sich gegenseitig ja auch nicht so krass das Wasser abgetragen. Mario hat gesagt, ja Mensch, also Stalker ist schon ein guter Film. Robert hat gesagt, ja, also 2001 und Stalker, die sind beide auf einem Level.
Wäre jetzt Quatsch, was anderes zu behaupten.
Was ich von Robert gut fand, war der Einwurf, den du später auch aufgegriffen hast, dass ein intelligenter Science-Fiction-Film einer ist, der den Zuschauer das Denken lässt, der ihn dazu anregt, selber zu denken. Und dass das in seinem Film sehr deutlich wurde. Das hast du aufgegriffen, als du gesagt hast, dass die Rätsel das auch machen in Primer. Boah, das ist echt verdammt schwer. Ich glaube, ich muss wirklich eine Nuance zu Robert tendieren. Einfach aufgrund dessen, dass er in seinem Eröffnungsplädoyer einfach die Tiefe des Films, ja, du hast es als, es ist ein sozialkritischer Film, aber es ist ein Science-Fiction-Film, abgestempelt hat. Das war auch schwierig, da wusste ich auch nicht ganz, aber ich glaube, das konnte ihm keiner mehr nehmen, was er in seinem Eröffnungsplädoyer gesetzt hat. Und deshalb geht die Runde für mich an Robert.
Wobei ich auch das Argument mit Science-Fiction als Genre und was man darunter fasst, auch absolut verstehe von Mario. Das muss ich auch dazu sagen.
Ja, ich fand's wirklich schwer. Ja,
und irgendwann war es auch ein Zweikampf zwischen uns beiden, weil ich im Primer auch nicht gesehen habe. Dann konnte ich dann wirklich auch sehr schwer... Und der war so ein bisschen aus dem Thema dann raus hier.
Ja, klar. Eindruck, ne? Ihr habt euch da schön festgelegt.
Nee, Primer ist ein ganz toller Film.
Das ist mir schon mal erzählt, also, ich kann mich erinnern. Ja.
Den haben wir auch irgendwann mal auf irgendeiner Bestenliste auf Platz 1 gemacht, vor Zurück in die Zukunft, und ja, das war ein ganz großes Fauxpas.
Nur um Zeitreise.
Ja. Das damals für dich gemacht. Das war nicht meine Liste. Ja. Und du hast mich überzeugt, dass du so
treffen, der diesen Film wirklich mag, weil die meiste Reaktion ist halt, oh, viel zu kompliziert. Wo ich mir dann halt denke, okay, wenn Otto normal sagt, viel zu kompliziert,
dann ist er intelligent.
Andererseits, ich habe im Kino gearbeitet. Ich weiß, dass die Leute auch Inception zu kompliziert fanden.
Ja, das stimmt. Ich habe da auch gearbeitet.
So, wir kommen zur dritten Frage. Nach diesen sehr anspruchsvollen beiden Runden, vor allem die letzte, würde ich jetzt mal zu einer etwas leichteren Frage kommen. Und zwar wurde, ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche die Oscar- und Goldene Himbeer-Nominierung verkündet. Und deshalb wollen wir selber mal ein bisschen Jury spielen. Und wir kommen zu unserer dritten Frage. Welcher Schauspieler, der nie für einen Oscar nominiert wurde, also nicht wer einen Oscar noch nie gewonnen hat, sondern wer noch nicht einmal nominiert wurde, hätte ihn trotzdem am meisten verdient? Und Thomas fängt an.
Muss ich nicht viel zu sagen. Alan Rickman. Dass dieser Mann dieses Goldstück von Hollywood nie einen Oscar bekommen hat und nicht nominiert wurde, ist so schlimm. So schlimm. Viele Preise, keinen Oscar. Mir fallen auf Anhieb keine Rollen ein, wo ich sage, er war schlecht. Es geht halt wirklich los für mich persönlich bei Hans Gruber und endet halt auch in einem kommerziell sehr erfolgreichen Severus Snape. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist eine Schande.
Robert?
Ja, das ist wirklich eine gute Wahl. Also ich habe mir wirklich ein bisschen schwer getan, gerade weil auch nicht nominiert. Ich habe jetzt Rutger Hauer genommen. Also der hat durchaus auch sehr viele schlechte Filme gemacht.
Deswegen das hast du Blade Runner in der Runde davor
gespielt. Ich weiß nicht, doppelt. Ja, aber tatsächlich, ich finde tatsächlich, dass Blade Runner, also es ist jetzt nicht jemand, wo ich sagen würde, der hat wirklich, der ist unantastbar in seinen Filmrollen. Ich finde aber, das ist durchaus jemand, der das auch verdient hätte, der einen Oscar verdient hätte für bestimmte Rollen. Und ich finde, der hat auch so eine Ausstrahlung und er hat auch, der verkörpert diese guten Rollen auch so gut, dass man den auch nicht mehr aus dem Gedächtnis bekommt. Mario hat gerade zu Recht Blade Runner gesagt, ja, absolut. Da ist er als Roy Batty, finde ich, also für mich ist das wirklich eine ausgereife Darstellung als Nebendarsteller. Zumal er auch noch diesen letzten Monolog, das weiß jeder Blade Runner-Fan, mit diesen Tränen im Regen, den hat er, der kommt auch von Rutger Hauer, den hat er sich selber halt eben erdacht für diese Szene. Ist mir halt unheimlich im Gedächtnis geblieben. Ich habe mich damals gefragt, da kann ich mich mit Film noch nicht aus. Ich habe das gesehen und dachte mir, okay, was ist denn das für ein krasser Typ? Was hat der für ein interessantes Gesicht? Und habe dann eben auch andere Filme gesehen, wie zum Beispiel auch so eine kleine Rolle wie bei Sin City. Da ist er auch absolut prägend. Der hat immer so Rollen, wo ich mir, und darauf will ich hinaus, mir keinen anderen vorstellen könnte, der diese Rolle spielt als er. Auch wenn er, wie gesagt, auch viele B-Movies viel Quatsch gemacht hat. Aber alleine für diese Rollen ist er für mich relevant.
Mario?
Robert geht wieder für Länge. meine Antwort ist John Goodman, der im Fernsehen schon als Dan Connor die Serie Roseanne zu was Besonderem gemacht hat in dem Sud von Familien-Sitcoms damals. Den werden wir, glaube ich, wenn er irgendwann mal nicht mehr da sein sollte, in einem Atemzug nennen wie ein Marlon Brando. Und der hat noch keinen Oscar bekommen und auch keine Nominierung dafür. Viele Fernsehpreise, in Golden Globe hat er auch bekommen für seine Fernseharbeit. Und naja, Barton Fink und Big Lebowski und wo er nicht überall mitgespielt hat, in King Ralph. Dem besten. Oh. Und den wollen wir nicht vergessen. Ja, ich dachte auch, ich muss jetzt nicht die ganzen Coen-Brüder-Filme aufzählen, die alle kennen, sondern wir dürfen auch nicht die Wandelbarkeit vergessen und wie witzig er auch ist. Er hat ja auch in die Borger diesen Bösewicht gespielt. Er ist auch Voice-Actor. In Cars und in Monster AG. Im Monster AG hat er das Monster gesprochen auch.
Bei Sully?
Ja, genau.
Und das ist halt wirklich eine Schande, dass diese Stimmtalente wie John Goodman halt im Deutschen
Oh ja, gehen. Eigenes ja. Thema, aber ja, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, ja, klar. Fällt mir nur bei John Goodman ein,
weil auf jeden er halt Fall.
Viel Voice Acting macht.
Und der ist einer, den man auch gerne mal vergisst irgendwie, wenn es dann darum geht, weil viele bei ihm halt eher an auch Komödien denken und an Fernseharbeit. Aber ich finde irgendwie, was der im Film gemacht hat, alleine schon, damit hätte sich.
Und der ist wirklich nicht nominiert, weil ich muss sagen, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich dachte, der ist bestimmt nominiert, zumindest nominiert. Das ist ja heftig, okay.
Also wir können noch mal checken, wenn.
Nee, ich glaube dir das. Ich hab selber halt.
Ist das nicht im Vorfeld
davon ausgegangen?
Doch, eigentlich schon. Okay. Nee. Das hätte mich jetzt gewundert.
Ich hab's auch gegengeprüft.
Okay.
Dann bitteschön.
Wir haben ja einen Schiedsrichter.
Ja. Was hat Rutger Hauer denn sonst noch gemacht? weil
ich muss wirklich zugeben,
ich habe ihn gesehen im Merlin-Zweiteiler mit Sam Neill von NBC. Da war er ganz furchtbar.
Ich weiß, er hat viele, das habe ich ja auch eingeräumt, er hat ganz viele furchtbare Sachen gemacht. Ich habe ihn noch bei hier Blinde Wut hieß der Film im Deutschen. Das ist auch nicht wirklich ein, das ist ein guter Actionfilm aus den 80ern, wo er halt so eine wirklich perfekte Figur abgibt. Ich fand ihn noch in diesem, wie hieß der nochmal, wo er diesen Hobo is a Shotgun, das ist jetzt kein Oscar-Kandidat, das ist das Problem. Aber er selber als Rolle wäre für mich tatsächlich...
Ich glaube, ich verwechsel ihn zu oft mit dem, mit He-Man.
Mit Dolph Lundgren? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Also ich wäre schon bereit, hier zu sagen, John Goodman ist die bessere Wahl, muss ich tatsächlich sagen. Aber den mit Dolph Lundgren zu verwechseln, das ist schon krass. Du musst nicht so
gehen. Mir ist schon klar, dass Dolph Lundgren nicht in Blade Runner war, aber mehr als Blade Runner fällt mir nicht ein bei Rutger Hauer, was der Gutes gemacht hat.
Ich fand tatsächlich seine kleine Rolle in Sin City auch sehr, sehr bemerkenswert. Er war in Sin City. Er hat diesen Cardinal Rogue gespielt. So. Mhm. Genau, das hat er super gemacht, finde ich. Eine kleine Rolle, aber eine sehr prägnante Rolle, muss man schon sagen. Und wie gesagt, so was wie Hobo so Shotgun ist jetzt an sich als Film kein Oscar-Kandidat, um Gottes Willen. Aber er an sich in dieser Rolle ist halt sehr überzeugend. Ich will ja trotzdem jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Ich muss zugeben, dass von den dreien würde ich jetzt, wenn ich es jetzt so höre, würde ich Rutger Hauer auch als am wenigsten Oscar-würdig einstufen, gebe ich gerne zu. Oh. Ja, ich muss ihn jetzt hier verteidigen. Das war's. Ja, naja, ich hatte mir auch tatsächlich auch schwer getan. Also ich meine, ich finde Alan Rickman wirklich cool. Bei John Goodman dachte ich sogar, er hätte einen Oscar, deswegen habe ich den
Ich hätte wirklich gedacht, dass also, er irgendwas ja. was abgegriffen hat, aber gut.
Ich glaube, okay. Ich möchte nur mal kurz einschreiten. Ich glaube, damit möchte ich jetzt schon mal sagen, das Battle wird zwischen Thomas und Mario
stattfinden. Ich kann gerne was dazu sagen, aber ich finde es jetzt Quatsch, jetzt Rutger Hauer gegen John Goodman zu verteidigen, so ganz ehrlich.
Also du möchtest also dem Oscar jemanden geben, der eine Karriere daraus gemacht hat, seine Zähne nicht zu berühren.
Okay, das ist fies. Hat er ja auch nicht immer. Hast du ihn im Original gesehen? Regelmäßig?
Nur, ja.
Okay, gut. Das ist, weil ich finde da die Synchro ganz, ganz schlimm.
Das war ja auch immer eine andere, also wahrscheinlich, nehme ich an, der hat wahrscheinlich keinen Stamm-Synchronsprecher.
Ich glaube, Hans Gruber klingt anders als
der. Ja, aber Synchron sollte man jetzt ja auch nicht als Argument nehmen, ne?
Mal die Bösewichtsrollen bekommen, weil er mit seinem, glaube, wenn er den Mund nicht
so macht. Hat sich sehr angeboten, ein Bösewicht zu sein?
Aber nee, das würde ich, gut. Nee, ich weiß nicht. Es hat ihn ja auch sehr genervt, ne, dass er meistens der Bösewicht war. Ich habe mal in so einer, so eine kleine Side-Note, aber eine witzige Story ist das, in so einer britischen Show hat jemand eine Geschichte erzählt, wie Alan Rickman auf dem Kindergeburtstag ist und jemand fragt ihn, Alan, why do you always play the bad guys? I don't play bad guys. I play very interesting people. So zu einem kleinen ja. Kind. Auch ohne den Mund zuzumachen, natürlich.
Natürlich.
Was ich ein bisschen mehr hören müsste, ich finde, ihr habt beide eine sehr gute Wahl getroffen. Ich müsste ein bisschen mehr Oscar-Bezug haben. Warum hätte die einen Oscar verdient? Da brauche ich ein bisschen mehr. Nicht nur, warum ist es ein guter Schauspieler?
Ja. Weil ich auch ein bisschen auf die Filme eingehen, die sie gemacht haben, die vielleicht Oscar-reif gewesen wären, wo die Rollen Oscar-reif gewesen wären. Was wäre dann euer Favorit, würde mich jetzt interessieren.
Ich weiß nicht, wie viele Oscars die Harry Potter-Reihe insgesamt abgegriffen hat. Habe ich nicht.
Nee, ist jetzt völlig egal. Mir geht's jetzt, also mir persönlich, aber mich halt, würde interessieren.
Da fällt mir halt ein, er ist die perfekte Umsetzung der Literaturfigur.
Das habe ich aber auch schon
mal gesagt. Fantastisch geschauspielt. Es gibt immer Leute, die keine Ahnung haben.
Also das wäre jetzt deine Oscar-Rolle für Alan Rickman. Darum geht's mir jetzt eigentlich bei der Frage.
Ich bin hin und her gerissen, aber das wäre auf alle Fälle irgendwas bei dieser langen Filmreihe, hätte irgendwo einen Oscar für Besten Nebendarsteller.
Weil ich muss ganz ehrlich sagen, du hast vorhin auch Hans Gruber genannt. Ich meine, er ist ein super Bösewicht. Die Hard ist ein cooler Film, aber das ist für mich keine Oscar-Rolle.
Nein, Hans Gruber ist kein
Oscar-Rolle. Okay, das wollte ich nur klarstellen. Deswegen hätte es mich interessiert.
Meine persönliche Top-Liste anfangen, zeitlich mit Hans Gruber und sie beenden.
Ich wollte einfach nur wissen, was ist deine Oscar-Rolle für Alan Rickman?
Ich habe mich wirklich gewundert, dass er im Rahmen dieser ganzen Harry Potter-Sache keinen einzigen Oscar abgegriffen hat, weil er war ja wirklich mit Preisen überschüttet, vorne und hinten.
Aber das ist ja auch so eine, also mal abgesehen davon, dass er oft getypecastet wurde als Bösewicht,
da kann man
lebt viel von seinem, lebt aber viel von seinem Schauspiel ja auch davon, dass er nicht besonders ausdrucksstark sich dann gibt, wie zum Beispiel als Snape, und dass Leute da sehr viel reinlesen. Also, dass du als Zuschauer die Arbeit machst und nicht er.
Ich möchte die Frage von Robert aufgreifen. Ich finde das sehr gut. Jeder soll eine Rolle nennen. Ich glaube, Thomas hat sich mit Snape schon festgelegt. Mario, welche Rolle von John Goodman wäre denn die für einen Oscar-Preis sprechen würde?
Also wahrscheinlich würden viele sagen Barton Fink, aber ich würde fast eher sagen, er hätte einen für Big Lebowski bekommen sollen. Zumindest als also wir haben ja nicht festgelegt, ob in der Nebenrolle oder
Hauptrolle.
Das wäre sonst wahrscheinlich auch ja.
Also Big Lebowski als Nebenrolle und Severus Snape ist auch als Nebenrolle. Das geht, glaube ich, nicht als Hauptrolle.
Na, ich fürchte nicht, dass das eine Hauptrolle ist.
Okay.
Interessant, ja.
Wobei ich John Goodman in Lebowski zwar gute John Goodman Performance, aber der Charakter, ich weiß es nicht.
Nee, also ich finde, das ist schon so eine richtig gute Mischung aus dem, was er kann, also aus ernst und spaßig und er kann beides, er kann richtig, richtig scary sein.
Das auf alle Fälle, der Typ ist
und er kann riesig witzig sein. Und ich finde, das war eine scary Performance teilweise in einem witzigen Film. Das hat schon sehr viel abgedeckt von seiner Range.
Das ist jetzt gar nicht, um dir irgendwas zu untergraben. Ich überlege gerade nur, in was für Film, weil mir fällt bei John Goodman auch sofort nur Dan Connor ein. Sofort.
Um mal fair zu sein, das war nicht die Frage, ne? Also ob
nein,
ein Film
aber ich
dazu
muss
gibt,
es irgendwo dran festmachen. Ich muss hier einen Gewinner kriegen.
Das war jetzt auch meine Frage, muss ich auf fairerweise sagen.
Nein, ich hätte sie aber auch gestellt, weil ich muss hier einen Gewinner kriegen. Ja, Robert hat sich relativ recht schnell rausgeschossen, hat sogar die weiße Fahne gehoben.
Ja, das
wär, und Quatsch, ich muss es irgendwo dran festlegen und für welche Rolle wäre es. Und da muss ich ein bisschen noch was hören. Warum eure und warum nicht die andere?
Ich würde sagen, was für mich jetzt für Alan Rickman sprechen würde, jetzt nicht gegen die schießen oder so, ich finde John Goodman auch super und ich habe ja auch gesagt, ich würde den für Barton Fink den Oscar geben. Ich finde aber, dass ich glaube, dass Alan Rickman noch unterbewerteter ist und in der öffentlichen Wahrnehmung. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass er der bessere Schauspieler zwangsläufig ist, aber ich glaube, die meisten würden dann eher sagen, John Goodman
das
ist halt der.
Das ist ja kompletter Bullshit.
Wieso ist es kompletter Bullshit?
John Goodman haben doch Leute nicht auf dem Zettel, so wie sie einen Alan Rickman auf dem Zettel haben.
Sobald sie ihn aber sehen.
Findest du?
Das meine ich.
Also nicht unbewerteter war vielleicht auch die falsche Formulierung. Ich habe ja selber gesagt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, John Goodman zu nehmen, weil ich automatisch davon ausgegangen bin, der ist ein Oscar-Typ, der wird schon für einen Oscar bekommen. So meine ich das. Und ich finde, ich will damit sagen, dass Alan Rickman noch mehr unter dem Radar läuft. So wollte ich das eigentlich eher sagen, als potenzieller Oscar-Kandidat. Nicht leicht zu stellen mit der Frage, welcher tatsächlich besser ist von den beiden.
Ich muss wirklich sagen, dass ich bei der Recherche zu dieser Frage echt schockiert war, dass er nicht mal nominiert war. Also Alan Rickman. Schockiert.
Okay. Ihr müsst mir noch eure gewählten Rollen ein bisschen besser verkaufen. Da brauche ich noch ein kleines...
8-year-old dude.
Thomas? Das war Marius.
10 points from Gryffindor, Mr. Potter.
Oh Gott. Wieder sehr, sehr schwierig. Ich möchte kurz nachreichen. Ich war ehrlich gesagt, Rutger Hauer hat übrigens auch in dem deutschen Film Knocking on Heaven's Door
mit Til Schweiger. Ich habe überlegt, ob ich ihn
erwähne. Ein steiler Nachtrag.
Ja, da haben wir einen kleinen Sieg.
Aber das wäre eine Oscar-Rolle.
Ich wollte es nicht während des Films dazu sagen. Das hätte euch zu sehr noch zugespielt.
Da hätten wir sofort aufgegeben.
Ich habe es extra nicht gemacht.
Und es war schwierig. Bei den Rollen habt ihr halt beide zwei sehr starke Rollen genannt. Ihr habt beide Darsteller genannt, wo man überrascht ist, dass sie es noch nicht bekommen haben, die unter dem Radar laufen. Es ging dann so ein bisschen um das Image des Schauspielers, also Alan Rickman, den man immer nur als Bösewicht sieht, John Goodman, den man immer nur als Komödianten sieht. Aber das Image sagt ja nicht so viel über die Schauspielleistung sozusagen aus. Übrigens hätte ich auch 10 Cloverfield Lane als Oscar-Rolle von John Goodman genommen. Ja? Meine persönliche Meinung. Aber ist egal, das lasse ich einfach.
Ich hatte übrigens Alan Rickman auch und habe es dann zurückgezogen.
Oh wow. Ja. Und ich glaube einfach, es bleibt bei mir bei Thomas, weil er es einfach stärker verkauft hat, dass es die perfekte Umsetzung dieser Rolle war, dass er unterbewertet ist, dass es nicht sein kann, dass er bis jetzt keinen bekommen hat.
Potter Bias.
Und er hat es.
Hollywood-Problem, kein
Problem. Und er konnte es auch vor der Rollenwahl auf mehr Rollen verteilen. Hans Gruber immer, also auch verschiedene Rollen, während John Goodman neben Big Lebowski hättest du Oh Brother Where Art Thou hat Thomas genannt.
Ich habe ja auch gesagt, die ganzen Coen-Filme, aber
ich muss aber auch hier um Nuance, es war wirklich Kopf an Kopf rennen zu Thomas.
Und da gewinnt natürlich, ne? Wie viele Harry Potter Poster hängen hier? Wir sind hier nur
ich persönlich fand jetzt Thomas Argumentation super und das ist sicherlich eine verdiente Runde. Find's dann aber trotzdem bemerkenswert, dass wir alle drei hier unterschiedliche John Goodman Rollen jetzt hatten, die einen Oscar verdient hätten. Ne?
Also so ist es. Ich habe gesprochen. So. Damit haben wir einen Ausgleich. Es steht 1-1-1 und wenn wir 5 Runden spielen, heißt das, es steht alles noch offen. Ja? Und der die nächste Runde gewinnt, ist auf jeden Fall in den Blitzfragerunden dabei. Wenn wir schon bei den Oscars sind, dann wollen wir auch zu dem bösen Bruder dieser Oscars gucken, und zwar zu der Goldenen Himbeere. Und aufgrund dessen habe ich euch gefragt, welche ist die schlechteste Schauspielleistung 2016? Und Robert fängt an.
Also ich habe jetzt natürlich nicht alles 2016 gesehen, da ist ohne Frage sehr viel Schund dabei gewesen. Für mich, der mir sofort ins Gedächtnis gekommen ist, war Jesse Eisenberg als Lex Luthor in Batman wie Superman.
Schnarch.
Meinst du jetzt Schnarch die Rolle oder meinst du Schnarch die Antwort, weil sie so langweilig ist?
Ich bin noch gar nicht dran.
Ach so, okay. Okay. Na jedenfalls, das war für mich die schlechteste Schauspielleistung. Also ich meine, es ist erstmal daran, wie die Figur schon mal angelegt ist. Und da wird auch deutlich, okay, das ist natürlich nicht nur eine Jesse Eisenberg-Schwäche, das ist auch eine Drehbuchschwäche, wie der Charakter geschrieben ist. So, das ist nicht Lex Luthor, wie man ihn halt kennt. Ich bin aber der Meinung, er muss es auch nicht sein. Mein Problem war, dass diese vermeintliche Schwäche im Drehbuch, nämlich diesen Lex Luthor so anders zu machen, als man ihn kennt, gleichzeitig auch eine Chance wäre für einen Darsteller, aus diesem Potenzial, was da brach liegt, vielleicht ein bisschen was rauszuholen. Dass man am Ende aus dem Kino rausgeht und sagt, okay, das war jetzt nicht der Lex Luthor, den ich kenne, das war ein anderer, aber der war irgendwie trotzdem cool. Das hat er halt nicht geschafft so. Der war unfreiwillig komisch vom Anfang bis zum Ende. Der war irgendwie nicht wirklich ernst, aber auch nicht wirklich witzig, sollte aber offensichtlich beides sein. Am Ende war so ein Lex Luthor Joker Mischmasch, der einfach nicht funktioniert hat, aber auch wegen Jesse Eisenberg nicht funktioniert hat. Eben nicht nur wegen dem Drehbuch.
Ja. Mario?
Ich habe hier zwei Namen stehen. Ich habe dir einen geschickt, ne?
Ja.
Soll ich jetzt bei dem bleiben? Okay, wahrscheinlich. Ich meine, auch wenn du wahrscheinlich die zweite Namen nicht genommen hast, aber dann bleib ich halt bei Chris Pine. Es ist wieder Chris Pine, es ist immer Chris Pine, es wird immer Chris Pine sein, egal in welcher Rolle. Und speziell in einer Rolle wie in der von Star Trek Captain in Star Trek Beyond, wo er mal wieder Captain Kirk spielt, neben einem farbenfrohen Cast von Leuten, die ihre Sache wirklich gut machen. Zachary Quinto ist in riesige Fußstapfen getreten und macht einen sehr eigenen Spock. Wir haben eine Zoe Saldana, die immer charmant ist. Wir haben einen tollen Sulu. Wir haben so viele Sachen, die in dem, also mal abgesehen davon, dass die Filme nicht toll sind, selbst der dritte nicht, den alle außer mir zu gemocht zu haben scheinen, ich weiß auch nicht. Aber Chris Pine, du kannst da wirklich so ein Stück Holz hinstellen. Er ist immer wie so eine Barbie-Puppe, die du gerade irgendwie aus der Verpackung genommen hast.
Das wollte ich ganz sagen.
Ja, aber das ist das. Aber selbst
ja, aber wir sind noch bei der Vorstellung.
Ich habe eine Menge Filme mit Chris Pine gesehen und es ist immer Chris Pine. Okay. Wenn es einen Film gab in dem Jahr mit Chris Pine, dann ist es Chris Pine, weil er vor allem Dingen auch in dem Kontext von dem Cast dann so unglaublich auffällt und es ist keine Rolle, die versucht was Neues oder Originelles zu machen. Er ist jetzt zum dritten Mal dabei und er geht da irgendwie rein und geht da wieder raus und das geht bei dir emotional rein und raus und das ist eine komplette Nullnummer und deswegen, ja.
Thomas.
So, ich muss mich ja auf 2016 beschränken, da habe ich nicht viel Schlechtes gesehen. Nikolai Coster-Waldau in Gods of Egypt, um den Haken zum letzten Mal zu schließen. Eine fürchterliche schauspielerische Leistung von jemandem, der offensichtlich doch schauspielern kann, wie er uns in Game of Thrones zeigt, in einem fürchterlichen Film. Ich war einfach nur schockiert. Also von dem war ich wirklich eigentlich schon persönlich enttäuscht, weil ich mag ihn in Game of Thrones sehr. Und den sympathischen Schauspieler in dieser schlimmen Rolle mit dieser lieblos hingerotzten Performance zu sehen, es war halt wirklich CGI-Phoning in, danke, tschüss. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den alle gesehen habt.
Also bei Robert, wir haben ja zusammen geguckt.
Aber
Robert hat ihn, glaube ich, sogar mal als Musical.
Ja, stimmt, letzte Woche.
Ausgedacht.
Kennst du den, Mario?
Nee, so ein scheiß Cookie eigentlich.
Aber das habe ich mir beim letzten Star Trek gedacht.
Wir haben es ja auch für unseren Trash-Abend gemacht.
Dann bitteschön.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mit deiner Wahl, Mario, mit Chris Pine habe ich tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Ja, er ist ein relativ gesichtsloser Darsteller, so für mich aber bei weitem nicht
relativ
so schlimm. für mich bei weitem nicht so schlimm wie so ein Jay Courtney beispielsweise. So. Und jetzt dann würde ich mir aber auch die Frage stellen, ist so ein von mir aus langweiliger Darsteller nicht besonders wandelbar automatisch immer ein schlechter Schauspieler? Ich finde, ja,
in so einer ikonischen Rolle, mit so viel Chance daraus was zu machen, mit der Umgebung, in dem Setting, wo er sich da befindet.
Aber da muss ich
gerade, wenn du sagst irgendwie, dass der Luther wäre eine Chance gewesen. Er ist auch eine Chance eingegangen. Jesse Eisenberg hat sehr wohl eine Chance ergriffen und da was sehr exzentrisch Eigenes draus gemacht.
Was schlecht ist.
Es hat nicht funktioniert dann, aber er hat wenigstens was versucht, im Gegensatz zu Chris Pine, der hier zum dritten Mal seinen Scheck bekommt, zum dritten Mal irgendwie nichts gemacht hat.
Also ich muss dazu
nicht vergessen, es ist immer noch die Originalschauspielleistung ist von William Shatner.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das darf da überhaupt nicht reinspielen. Es ist sein Kirk. Du hast dich gerade darüber aufgeregt, dass dir
dieses ist aber ein originalgetreuer Kirk
nicht gefallen hat. Und nee, Kirk war sehr viel ausdrucksstärker. Das ist dieses Klischee, dass er, aber selbst das Kirk-Klischee ist ja eigentlich viel zu emotional. Das geht ja eigentlich eben komplett aber gegen einen
schlecht. Chris Pine. Also ich würde schon sagen,
dass Shatner auch kein guter Schauspieler ist, können wir drüber reden. Aber das hat hier überhaupt nichts.
Also ich würde jetzt schon sagen,
Diskussion zu tun.
Ich würde schon sagen, dass da ist sicherlich auch bei dieser Shatner-Rolle, bei dieser Kirk-Rolle, ist sicherlich Luft nach oben. Ganz viel. Da würde ich dir absolut zustimmen. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es die schlechteste Schauspielleistung 2016 war. Und weil du auch gesagt hast, Chris Pine ist irgendwie immer schlecht. Ich weiß, hieß dieser Film Unstoppable mit diesen damals, dieser Katastrophen, zumindest nur als Beispiel, wo ich ihn wirklich überzeugend und gut fand, der ist für mich so eine Art Schwarzenegger in den 80ern, nicht so ausdrucksstark,
ich will nicht falsch verstanden werden.
Natürlich ist er nicht so cool wie ein Schwarzenegger. Ich habe den Vergleich bewusst angebracht, einfach nur um zu sagen, das ist so jemand, der nicht besonders vielseitig ist. Darauf wollte ich hinaus.
Du hast dich jetzt total unglaubwürdig gemacht.
Wie soll ich jetzt unglaubwürdig gemacht?
Das ist Chris Pine mit Schwarzenegger zu vergleichen.
Nicht Chris Pine als Schauspieler mit Schwarzenegger zu vergleichen. Ich wollte den Aspekt sagen, dass es bestimmte Schauspieler gibt, den wollte ich deutlich machen, die einfach nur für bestimmte Sachen geeignet sind und die dann auch tatsächlich gut machen, die aber für andere Sachen wieder so gar nicht geeignet sind. Schwarzenegger war ja von mir aus jetzt ein bisschen unfair, weil der hat ja auch im Laufe seiner Karriere auch Vielseitigkeit gezeigt, deswegen habe ich auch gesagt 80er. Da war der Typ für mich einfach der Actionheld so. Ja? Und von mir aus nennen wir ihn Michael Dudikoff und nicht Schwarzenegger. Das ist vielleicht ein besserer Vergleich zu Chris Pine. Gesichtsloser, einseitiger, aber trotzdem der perfekte American Ninja für die damalige
Zeit. Und Jesse Eisenberg ist eigentlich ein super Schauspieler und wenn wir jetzt von
Schauspielleistung
aber reden, dann ist ja auch die Leistung von einem Schauspieler, einem Regisseur das zu geben. Und ich glaube, bei Jesse Eisenberg ist es absolut eine komplette Inszenierungssache, eine komplette Regieanweisung gewesen, die da
steht. Das glaubst du?
Das glaube ich
100%. Ja, aber wir sind hier nicht beim Glauben.
Nee, aber das ist dann, ich meine, wir können ja nach Wahrscheinlichkeit, nach der Empirie hier gehen. Er ist ein guter Schauspieler, der bisher immer eine gute Leistung abgeliefert hat. Jetzt liefert er einmal keine ab in einem Film, der regiemäßig auch eine komplette Katastrophe war. Da war doch eher eine Regieanweisung dann dahinter, gerade wenn es so eine
Exzentrik ist. Du findest, dass er immer gute Leistung abgeliefert hat? Ich würde schon,
also an Jesse Eisenberg wirklich gute Schauspielerin.
Naja, hier, ich fand Social Network tatsächlich
sehr gut. Und dass du hier so einen Fernsehschauspieler nimmst, ne? Ihn in so einer Rolle da, in Film, das ist ja auch ein bisschen, ne?
Ist es eine schlechte Leistung oder ist es eine schlechte
Ich habe den
Leistung?
Film nicht gesehen.
Ja, siehst du. Objektiv ist das.
Aber man soll auch nicht, in solche Filme reingehen.
Also ich finde, ich finde trotzdem nach wie vor, dass für mich ist ein
Chris Pine. Du warst doch in Star Trek 3.
Beruflich.
Aha. Also nur mal festzuhalten. Also
der Herr hier, ich muss das ja privat machen.
Ja, aber auf jeden Fall für mich ist Chris Pine ist halt Durchschnitt. Es ist, als wenn ich zu so einem Burger King gehe und so einen mäßig schmeckenden Burger esse. Der ist nicht geil. Ja,
liegt da aber was an deinem Anspruch und nicht daran an.
Ja, was soll ich denn bei einem Star Trek Reboot, wo ich schon von den ersten, die ersten beiden dämlich fand, für einen Anspruch haben? Für mich hat er genau das geliefert, was ich erwartet habe. Ein unterdurchschnittliches Star Trek Reboot mit einer Crew, die teilweise, wo die Qualität durchaus schwankt, wo Chris Pine jetzt für mich aber nicht so sehr raussticht ins Negative, so für mich.
Nee, Chris Pine, es ist halt auch nicht nur so, dass Chris Pine unheimlich schlecht ist, ist aber in seiner Blandness so mittelmäßig, dass es umso mehr
Ja, du sagst es doch selber. Schlecht war die Frage.
Auch so eine auf so eine ärgerliche Art und Weise, dass es einen noch viel mehr in Rage versetzt
Moment,
als
ärgerlich.
Als jede schlechte Performance aus einer schlechten
Du hast jetzt ärgerlich gesagt, du hast gesagt, mittelmäßig oder so. Hier geht's ja um schlecht. Ich finde, damit hast du dich gerade ein bisschen selbst disqualifiziert.
Nein. Schlecht kann ja auch, ich meine, ein schlechtes Schauspiel kann ja immer noch, also nee, da bin ich glaube
ich. Okay, ich muss ein bisschen was zu Thomas Wahl hören, sowohl von Thomas als auch von seinen Kontrahenten.
Wir haben sehr viel über Kirk geredet.
Ja, sehr viel über Kirk.
Wir waren viel Meinung zu
Kirk. Was ist mit Jamie?
Jamie kann schauspielern. Jamie hat so viel.
Stimmt, der kam zu kurz.
Der kann wirklich gut schauspielern. Ich will wissen, dass das, oder ich weiß, dass
das. Was ist das Dritte, worin du ihn gesehen hast? Außer die beiden Sachen jetzt?
Na, da gab's doch dieses Drama
letztes. Doch, hilf mir mal, Robert.
Nein.
Ich bin schlecht mit Filmen.
Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber wo kommt der nochmal her? Das ist doch, ist das Skandinavien, oder? Das ist halt auch ein Film aus
dem Nordischen.
Ja, ich kenne einen dänischen Film mit ihm, aber ich sage ihm erst nach dem.
Nee, du, ich bin mit Film.
Ich weiß den Titel wirklich
nicht mehr. Ganz, ganz schlecht, ganz ehrlich.
Ja. Ich wollte jetzt nur ehrlich sagen, da, ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass er da viel Zuspruch bekommen hat, Schauspieler.
Muss ich ihn denn woanders noch gesehen haben, um ihn in diesem Film explizit schlecht zu finden?
Nein, überhaupt nicht. Du musst es mir nur irgendwie verkaufen, dass er der schlechteste
ist. Du hast ihn nicht gesehen.
Nein.
Du hast den Trailer gesehen. Ich habe
glücklicher Mensch.
Hast du den Trailer gesehen? Wenn du den
Trailer ich habe den Trailer gesehen, um mich auf Roberts Musical-Frage vorzubereiten.
Okay, okay.
Da hat er eine gute Figur gemacht.
Er ist eine Hauptrolle, der wirklich so viel schauspielerische Leistung bringt wie ein Holzblock. Da hätte man wirklich einen CGI Jar Jar Binks von Episode 1 hinpacken können, der hätte ähnlich viel Charisma, ähnlich viel Ausdruckskraft und halt auch schauspielerische Leistung gebracht. Es war halt wirklich keine glaubwürdig rübergebrachten Emotionen irgendwie. Wütend wurde nicht gezeigt. Also man hat gemerkt, oh, dieser Charakter ist jetzt wütend, kam nicht rüber. Oh, dieser Charakter ist jetzt traurig. Kam nicht rüber. Es war halt ein schöner, großer Mann. Punkt.
Aber ich finde, das ist tatsächlich für mich in dem Fall Drehbuch, weil du hättest jetzt jeden einzelnen Schauspieler aus Gods of Egypt nehmen können und das Gleiche sagen können. Und ich,
das klar, ist generell der Cast in diesem Film.
Also klar, bei Batman ist der auch fragwürdig, aber ich fand zum Beispiel, es gab ja auch relativ viel positives Feedback für Ben Affleck als Batman. Also ich fand ihn auch tatsächlich nicht schlecht. Ich finde, da gab es so diese Schwankungen noch für mich. So für mich war Jesse Eisenberg als Lex Luthor zum Beispiel wirklich der Tiefpunkt in diesem Film. So genau wie für Mario in Star Trek Chris Pine offensichtlich der Tiefpunkt war.
Batman wie Superman, den geschriebenen Superman fast viel schlimmer als alles andere.
Ja gut, der ist ja schon bei Man of Steel ja auch schlimm gewesen. So, aber ich meine,
ich hätte da auch gesagt, Cavill ist viel schlimmer.
Aber halt auch nicht nur die schauspielerische Sache, sondern halt auch die, wie es geschrieben ist.
Also für mich ist auch tatsächlich dieses Gefälle auch relevant. Für mich ist Jesse Eisenberg, wie du schon sagtest, ist eigentlich ein guter Schauspieler und deswegen fand ich da auch für seine Verhältnisse vor allem auch diese Darstellung so schlecht. Wenn wir jetzt hier von Chris Pine reden und da sind wir wieder beim Argument, ich erwarte da gar nicht so viel. Bei deinem Beispiel, Thomas, Costa Valdez, kann man schon ein bisschen mehr erwarten, auch weil der halt auch schon gute Sachen gemacht hat. Aber ich finde, Gods of Egypt hat ausschließlich schlechte Charaktere und Rollen.
Das ist das Schlusswort für mich.
Es ist anstrengend, sich künstlich über was aufzureden, was einem so egal ist. Ich wusste echt nicht so, wer war denn nicht so gut 2016?
Ja.
So ging es mir ein bisschen bei den Oscar-Schauspielern vorhin.
Also, Marius war Chris Pine. Da hatte Robert ein Argument gegengesetzt, was ich recht stark fand, und zwar, es ist der dritte Film mit ihm, es war in den ersten beiden nicht anders, warum wunderst du dich noch darüber? Also sozusagen, wenn man die Frage stellt, warum schlechteste Leistung 2016, hätte man das, ich war schon fast dabei zu sagen, naja, vielleicht hätte es sogar eher eine goldene Himbeere fürs Lebenswerk sein sollen, so wie du es dargestellt hast.
Ja, tatsächlich. Vielleicht auch verdient.
Ähnlich war es dann zum Ende hin auch bei Thomas. Der dänische Film übrigens heißt Zweite Chance, ist von Susanne Bier und der ist der Hammer. Also wirklich da, wenn man ihn da sieht, sieht man noch mal mehr, was er dramatechnisch kann. Noch mehr als bei Game of Thrones. Empfehle ich wirklich jedem. Aber da hat Robert auch zum Ende gezeigt und der ganze Cast ist so. Da habe ich auch gedacht, das wäre also eher der schlechteste Cast 2016. Deshalb bin ich bei Robert und das liegt vor allem daran, dass er aufgezeigt hat, der Darsteller Jesse Eisenberg ist vom Anspruch, man kann von ihm erwarten, dass er ein schlechtes Drehbuch und eine schlechte Regie, die ihm vorgeworfen wurde von Mario und auch von Thomas, dass er sie retten kann, einfach mit seiner Schauspielleistung. Und gerade im Kontrast zu Ben Affleck, der das in diesem Film hinbekommen hat, kann man das als schlechteste Schauspielleistung 2016 ansehen. Kann man drüber streiten, ist es aber meine Wahl und ich bin der Juror.
Ja, muss ja auch sagen, wir haben ja hat eine ganze Menge nicht gesehen. Ne? Da gab es bestimmt noch Schlechteres als die drei wahrscheinlich.
Das ist aber auch die Konsenssache und deswegen, also ich hätte die auch leicht nehmen können. Ich habe den Film auch nach einer halben Stunde im Flugzeug, ich hatte 10 Stunden Zeit ausgemacht.
ich musste im Kino ertragen, ja.
Hast du dabei Grandma's Apple Tea, wie heißt der?
Ach, dann hast du seine Performance bis zum Schluss gar nicht mitbekommen in dem Film.
Nein, nein, ich habe aber das in allen Reviews gesehen.
Weil es gibt noch so eine Endszene, wo er besonders schlecht und peinlich rüberkommt.
Naja gut, wo wir schon...
Superhelden gehen mir aber auch am Popo vorbei, kann ich dir aber mal sagen.
Wo wir jetzt schon bei schlechten Filmen sind, wollen wir doch gleich in dieser Tradition bleiben. Wir haben jetzt übrigens 3 Punkte wir haben 4 Punkte. 2 für Robert, 1 für Mario, 1 für Thomas. Das heißt, zwischen Mario und Thomas, wenn einer von euch die Runde jetzt gewinnt, Robert ist auf jeden Fall in den Blitzfragenrunden wieder dabei. Und es wird jetzt zwischen Mario und Thomas entschieden, aber Robert, du kannst trotzdem, du diskutierst mit und wenn du die Runde gewinnst, hast du noch einen Vorsprung. Dann würde es eine Blitzfrage zwischen den anderen beiden geben. So.
Nicht so gute Chance jetzt in der Runde, die jetzt kommt.
Und weil wir gerade in dieser Tradition dieser goldenen Himbeere sind und dieser schlechten Leistung, wollen wir doch vielleicht mal eine Chance nutzen und ein kleines Gedankenexperiment machen, um vielleicht ein paar schlechte, sogar gleich 2, zu retten. Und meine Frage ist, welche beiden Filme wären besser, wenn sie zu einem Film gemash-upt, also zu einem Film fusioniert werden würden? Und Mario fängt an.
Okay. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Ghostbusters ein ganz guter Film ist, oder? Und Ghostbusters 2 da vielleicht nicht ganz mithalten konnte. Deswegen wäre mein Vorschlag, das Mashup beziehungsweise den zweiten Teil von Ghostbusters zu nennen. Ghostbusters 2, Nachricht von Sam. Und zwar geht es darum, dass Patrick Swayze war mal der vierte Ghostbuster sozusagen, bevor Stans reinkam. Und dann ist er aber irgendwie, hat er die Ghostbusters verlassen, vielleicht sogar betrogen, um irgendwie mit Demi Moore Liebe zu machen. Und jetzt ist er aber gestorben in einem Freak-Accident und hat aber irgendwie in so einer alten Schriftrolle mal erfahren, dass man, wenn man einen besonderen Zauberlehm nimmt, und ein Ritualpot herstellt, dass man dann irgendwie Tote wieder zum Leben erwecken kann. Und dafür geht er jetzt mit dem Körper von Whoopi Goldberg zusammen über Leichen und macht geistermäßig ganz viel Tohuwabohu in New York. Und die Ghostbusters müssen sich mit ihrem alten Kollegen auseinandersetzen, müssen dann natürlich auch Demi Moore kontaktieren. Und am Ende stellen die aber fest so, ja, eine der Sachen, die er in Gang gesetzt hat, die ist viel, also die muss jetzt beseitigt werden. Es geht gar nicht mehr nur um mich, um mein Leben. Und zusammen mit Demi Moore formte dann diese magische Töpfereischale. Aber anstatt sich dann irgendwie, ach so, ich habe was vergessen, Demi Moore stirbt dann nämlich auch, weil die nämlich auch ganz groß im Geisterjagen dann auch schon mit drin ist. Sie stirbt dann auch, aber anstatt sich zu retten, benutzen sie die getöpferte sexy Schale irgendwie, um Demi Moore zurückzuholen. Rechtzeitig damit sie nämlich für den dritten Teil zur Geisterjägerin, ja, wir bekommen die Geisterjägerin in Teil 3 schon damals, wo sie dann zur Geisterjägerin wird, aber nicht nur sie, sondern auch Whoopi Goldberg wird zur Geisterjägerin. Whoopi Goldberg als Geisterjägerin in Ghostbusters 3.
Und so. Frau.
Und Janine Melman nämlich auch, die ja in der Zeichentrickserie auch schon geghostbustert hat. Und nämlich rechtzeitig für Teil 3, wenn es nämlich heißt Ghostbusters vs. Ghost Dad. Und das wollen wir, glaube ich, alle sehen, wie so ein paar Frauen Bill Cosby mal ordentlich einen in den Arsch treten. Und ich glaube, damit habe ich alles gesagt.
Thomas.
Ich würde diesen Film gerne sehen.
Ich auch. Sehr kreativ auf jeden Fall.
Was ich aber auch gerne sehen würde, ist ein Mashup aus Blade Trinity, Explicit Trinity und Twilight. Von mir aus auch gerne über die volle Distanz die gesamte Twilight-Reihe durch. Denn ich persönlich mochte weder die schauspielerischen Leistungen in Trinity. Der erste Blade war ja noch irgendwie 90er Jahre cool, fand ich zumindest.
Ja.
Irgendwie auf eine peinliche Art und Weise war er 90er Jahre cool. Es ging danach rapide bergab.
Das geben wir jetzt nicht mehr zu, aber damals.
Ja, war trotzdem voll gut, so Techno und so. Uiuiui. Und ich würde es halt einfach nur gerne sehen, weil ich kann weder Kirsten Stewart noch
Robert Pattinson.
Genau, Pattinson sehen. Und möchte gerne sehen, wie diesen Leuten in filmisch Gewalt angetan wird. Ich glaube, das ist ein langfristig sehr, sehr unterhaltsames Konzept. Man kann sich auch Zeit lassen. Man muss das ja nicht in ein, zwei Einstellungen den gesamten Cast abschlachten. Das kann man ja auch durchaus ein bisschen ausspielen. Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne sehen. Und ich glaube, beide Filme können daran gewinnen. Weil sowohl Trinity ist an sich schlecht, als halt auch die Twilight-Reihe.
Ja.
Robert.
Nee, ich würde sagen, also ich würde jetzt beide Filme gerne sehen. Also deinen Film würde ich gerne sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wie Blade rumläuft und die ganze Twilight-Familie zerschnetzelt. Da hätte ich schon Bock drauf. Nee, bei mir ist es bei mir sind es eigentlich eher zwei Reihen. Man kann jetzt aber auch irgendeinen beliebigen Film aus beiden Reihen nehmen und die vermengen. Und es wären Transformers und Fast and the Furious. Somit die erfolgreichsten und gleichzeitig dümmsten Filme von den großen Filmen, die so in den letzten Jahren angelaufen sind. Die Prol-Autos bekommen ihre Prol-Piloten. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man dann ein Drehbuch schreiben würde, was dann vielleicht auch so ein bisschen selbstreflexiv damit umgeht, dass man tatsächlich auch eine ganz witzige Dynamik dann auch erschaffen könnte zwischen den Leuten, die dann wirklich dann auch diese Transformer bemannen. Das könnte witzig sein. Man könnte einfach diesen ganzen Materialschlachten zusammenführen, noch größer, noch krasser. Und es hätte den Vorteil für Hasser wie mich, man müsste nicht noch mehr Filme davon ertragen. Man würde das halt zusammenbringen und dann gibt's nicht mehr zwei Filme pro Jahr, die so sind, sondern zum Glück nur noch einen. Das wäre dann halt, falls sie schlecht werden, ein Film weniger. Falls sie original und cool wären, dann könnte man sich sowas vielleicht mal aus Spaß-Trash-Gründen angucken.
Okay, ich habe jetzt von allen eure Vorschläge gehört. Ich glaube, ich hätte gern noch ein bisschen mehr vom Plot, vor allem bei Thomas und Robert.
Da gibt es keinen Plot.
Gibt's bei aber zumindest ein auch bisschen nicht. Was.
Das spricht nicht wirklich für deinen Film. Ne?
Kommt drauf an.
Warum Trinity? Und
Weil wir bei Trinity halt die Trinity, die dreigeteilte Cast haben von den Vampirjägern, was dann halt auch einfach schlichtweg mehr Chancen gibt, mehr Gewalt den Glitzervampiren gegenüber zu zeigen, weil wir halt auch viel mehr Handlungsstränge, wir können halt wirklich sagen, die drei sind jeweils einzeln da im Hinterland unterwegs und treffen dann halt erst zur Hälfte des Films aufeinander. Ich weiß nicht, inwiefern Dracula selbst eine Rolle spielt in der Twilight-Reihe.
Ich glaube keine Ahnung.
Ich glaube eher nicht
gesehen.
Ich aber den könnte man ja irgendwie noch mit einspinnen. Der ist ja ein wichtiger Plotpoint bei Trinity selbst. Auch fantastisch in CGI dargestellt, wo ich mich gerade dran erinnere.
Diskutieren wir eigentlich schon?
Ja,
das ist jetzt die inhaltliche Diskussion. Ich wollte gerne noch ein bisschen mehr Plot von Robert.
Du hast ja schon sehr ausgeholt beim Plot.
Du hast ja quasi ein Drehbuch.
Genau.
Also ein Buch hast du zumindest dabei.
Ich kann ja gar nicht so viel sagen bei mir. Ich gebe ja auch zu, dass meiner auf jeden Fall, bei mir ist es das dümmste Mashup, aber ist das dümmste gleich das schlechteste. Also das sind halt Filme, die ausschließlich von ihrem Schauwerten leben, die eigentlich keine richtige Handlung haben.
Geht's nicht Box Office oder um Critical
Acclaim? Nee, es geht einfach um witzigen, sympathischen Trash, nämlich das, was mir vor allem Transformers, aber auch Fast and Furious eigentlich in der Form nicht bieten, vor allem Transformers nicht. Und ich glaube aber, dass beiden Elemente sind, die sich überschneiden können, die wirklich zu einem witzigen, guten Action, witzigen, trashigen, spektakulären Actionfilm führen könnten.
Du weißt schon, dass Minus und Minus beides nicht Plus ergibt, ne?
Mathematisch durchaus.
Deswegen.
Ja, nicht Filme machen.
Vielleicht sogar, man müsste es ausprobieren.
Der einzige Vorteil bei deiner Reihe wäre wahrscheinlich, dass es dann nur die Hälfte der Laufzeit jeweils wäre, weil es dann einen Film schon abgehabt hat.
Aber tatsächlich, für mich, wenn tatsächlich, Moment, für mich ein tatsächlicher Vorteil. Ich meine,
zwei Filme hast du einen.
Ja, genau, das wäre ein Vorteil. Aber wie gesagt, die grundsätzliche Stoßrichtung ist ja schon da. Und wenn ich mir so diese, vor allem für mich wäre ein Vorteil, ich finde zum Beispiel diesen Cast von Fast and the Furious durchaus auf so eine prollige, dumme Art sympathisch und man würde bei Transformers diesen saudämlichen Cast sich einsparen, der nämlich immer schlecht ist mit Leuten wie Shia LaBeouf und Mark Wahlberg, das ist ja immer scheiße. Das ist ja genau das, was die Leute bei Transformers nicht sehen wollen. Die wollen große Roboter sehen, wie sie Häuser kaputt schlagen. Es wäre schön, wenn es besser gefilmt wäre, ist es leider nicht, müsste man dann hier im Mashup machen. Man hätte dann aber diesen sympathischen Action-Cast anstatt Shia LaBeouf. So, das wäre für mich tatsächlich.
Es geht um die Familie.
Ja, das wäre nicht witzig, wenn man es auf die richtige Art verknüpft.
Also dann hätte ich einen Film, den ich nicht sehen will, anstatt zwei.
Aber einer weniger.
Zweimal. Super. Da hätte ich eine kurze Nachfrage. Auf wessen Seite stehen Vin Diesel und The Rock? Kämpfen sie mit Optimus oder gegen Optimus?
Natürlich mit Optimus.
Mhm. Okay.
Und Jason Statham dann von mir aus auf Seite der Decepticons. Keine Ahnung, aber ich glaube, es wäre Potenzial da, was dumm Witziges draus zu machen. Shia LaBeouf
auf Seite der Decepticons.
Aber das macht eine ganze Kanne Würmer auf. Wenn die gesteuert werden, wie zum Beispiel ein Gundam oder ein Evangelion, haben die Transformers selbst denn überhaupt noch einen Willen?
Das ist eine, damit könnte man durchaus spielen, ne? Dass man zur,
ach so.
Ja, also damit könnte man tatsächlich spielen, dass sie einen Willen haben, dass die dann gesteuert werden, weil ich bis zum gewissen Grad, dass man dann sagt, so, dass sie sich vielleicht streiten, wer jetzt die Steuer übernimmt oder irgendwie sowas, so. Keine Ahnung.
Das ist ja das Problem bei Transformers, dass es halt keine riesigen
Die haben, Roboter, die sind nicht bemannt. Also ich weiß, dass man, aber ganz ehrlich, solche Roboter. Fragen habe ich mir bei der Idee gar nicht gestellt, weil für mich sind diese beide Filmreihen so dermaßen dämlich. Man könnte, ich meine, das, was bis jetzt dort gezeigt wird, ist jetzt auch nicht wirklich durchdacht.
Nicht?
Ja, also.
Aber Robert, Optimus Prime auf einem riesigen Roboter-Tyrannosaurus.
Okay, können wir uns darauf einigen, dass Transformers Scheißfilme sind?
Ja, das steht außer Frage.
Das haben wir, glaube ich,
erreicht. Also, ich halte bis jetzt auch fest, ihr habt alle eine gute Wahl getroffen, dass Filme besser werden könnten dadurch. Besser muss ich ein bisschen Fall. Mehr hören, warum die anderen Filme denn nicht.
Ja, okay, also okay. Dein Twilight-Mash hat ungefähr so das... ist so das pubertäre Äquivalent von diesem Clip, in dem Justin Bieber in der Krimiserie erschossen wird, die ganze Zeit wiederholt zu machen, so, ah, Justin Bieber, das mögen die ganzen Mädchen, das mag ich nicht, und dann will ich die alle tot haben, und dann
schnetzelt der. Sprichst du dich gerade für Twilight aus?
In gewisser Weise, ja, nicht für das Werk selber, weil das ist ganz furchtbar frauenfeindlich in seiner Sache an sich. Aber dafür können die Darsteller nichts und die Filme zum Teil, würde ich fast sagen, auch nicht. Und dieses reaktionäre Twilight-Scheiß finden, diese Automatik, die kommt aus einer ganz anderen Richtung als die Sachen, die wirklich zu kritisieren sind an Twilight, finde ich. Diesen Pretty Boy, nee, nicht bei mir, okay. So generell im Konsens, weil Twilight-Bashing ist ja meinetwegen, also ganz schön easy irgendwie. Aber dieses Oh, den Pretty Boy, dem würde ich jetzt aber gerne mal die Visage polieren, weil, weiß nicht, das ist so Robert Pattinson, der ist da wirklich nicht schuld dran. Und also den müsste ich jetzt nicht zerschnetzelt sehen.
Ich würde jetzt
nicht, ja, aber weißt du was, wenn du dann schon so einen Torture Porn willst, dann würde ich
ja, auch, wir reden von Torture.
Dann würde also ich will Torture Porn, aber
ja, okay, dann würde ich auch mein erster Vorschlag, den ich dann nicht eingesendet habe, war übrigens was Ähnliches wie du, allerdings mit Saw und der Untergang, damit wir zumindest ein paar Nazis zerschnetzen können. So, die Vampire finde ich auch cool.
Die Vampire ist korrekt, Nazis zu zerschnetzen.
Ja, aber die übrigens Inglourious Basterds.
Ja, okay, aber deswegen, ich habe es ja auch nicht eingesendet. Ja. Aber das ist mir ein bisschen zu einfaches irgendwie Target so von dem, wo du den jetzt zerschnetzen
willst, ein bisschen niederer, gewinnen würde,
ein bisschen niederer Instinkt.
Ich würde zustimmen.
Und dass beides gewinnen würde, sowohl das eine als auch das andere.
Ich finde es jetzt auch schwierig, Twilight auf diese Weise zu verteidigen. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass irgendjemand Robert Pattinson den Tod wünscht, aber seinem Filmcharakter.
Ja, darum so. Ja aber dann zu sagen. Und halt auch dem ganzen Kleinstadt. Krütz, der ja, da in dieser Vampir-Fantasie
ja, Glitzerwelt dazuhängt. Ja, aber guck mal, da kommst du wieder mit der Sache so, der männliche Schnetzelvampir soll jetzt doch mal die Feen-Glitzervampire, die vielleicht so ein bisschen homo- oder weiblich konnotiert sind, fertig machen.
Komm, ich weiß nicht, ob ich da so viel
Erstens, führen wir hier eine hanebüchene Diskussion.
Wenn du die SJW-Sache weitermachst, höre ich damit auf. Ich fasse das mit 10 Meter
Stand. Also ich... Also ich würde es mir anschauen und ich würde auch diese Herangehensweise, die würde mich zumindest nicht stören. Ich würde mir so eine Gedanken auch gar nicht machen.
Ich habe bis jetzt sehr wenig gegen Marius Vorschlag gehört.
Ja, ich habe aber auch sehr wenig für
auch
Marius
nicht.
Vorschlag gehört.
Ich hatte da jetzt aber gut. Ich
habe jetzt eine Plot-Zusammenfassung gehört und
ich,
das war's.
Ich habe jetzt das halt ich habe den gesamten Plot jetzt auch nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war der Original und sehr durchdacht. Das fand ich schon cool. Also ich muss sagen, klar, meins ist jetzt der dümmste Vorschlag und am wenigsten durchdachteste, der aber wenigstens zu den beiden Filmen rein passt, finde ich. Ich finde bei euch, ich würde mir beides angucken. Ich finde Marios Vorschlag halt cool, weil der originell und durchdacht ist. Und bei Thomas, das spricht halt meine niederen Instinkte an. Ich hätte einfach durchaus mal Lust zu sehen, wie der von mir aus maskuline 80er-Jahre-Vampir diese Leute bei Twilight zerschnetzt. Ich hätte Spaß dran. Ich würde es aus einem anderen Grund gucken als dein Mashup. Aber ich würde die beide gucken. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen der Good Guy, hier ist mir egal.
Die Klingel hast du diesmal sneaky gemacht.
Ja, Leute, ich muss sagen, die Runde fiel mir nicht ganz so schwer. Das liegt einfach daran, dass jemand seine Hausaufgaben gemacht hat. Es ging an Mario einfach, aber ich begründe das Ganze auch. Robert und Thomas haben sich beide für eine Art und Weise entschieden, wo es darum ging, etwas Schlechtes niederzumachen. Das war so eine Art Rachefilm. Sowohl Roberts Ziel war es, weniger von diesen Filmen zu produzieren, und dein Ziel war es, einen Film, den du nicht leiden kannst, leiden zu sehen.
Zwei Filme, die ich nicht leiden kann.
Wobei, das muss ich nämlich leider sagen, mir wurde nicht ganz so deutlich, warum auch Trinity besser wird. Du hast gesagt, die rächen sich an denen, aber mir hätte ein bisschen mehr gefehlt, was an Trinity so schlecht war und warum auch Trinity daran jetzt so stark gewinnt. Und ganz ehrlich, Marios Plot ist einfach so gut. Es ist einfach so gut, dass Patrick Swayze ein Ex-Ghostbuster war. Er hat es von vorne bis hinten gut durchdacht. Und ich finde es fair, wenn Mario die Runde gewinnt. Und deshalb gewinnt er die auch.
Ja.
Und damit sind Mario und Robert in der Blitzfragerunde.
Aber wir leben leider nicht in dem Universum, in dem es die Ghostbuster-Filme gibt. Deswegen hat keiner gewonnen.
Was ich schade finde, übrigens, ich hätte im vierten Teil oder im dritten Teil, Casper hätte ich mir auch noch sehr gut darin vorstellen können. Mhm. Kennt ihr noch den kleinen Kreis?
Ja,
den gab es damals in den Kellogg-Schüsseln als Aufkleber.
Ne? Den gab es auch auf Comics.
Okay, dann sind wir jetzt in den Blitzfragerunden.
Oh Gott.
Thomas, aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein bisschen als Juror zur Seite stehst.
Gerne.
Das ist immer sehr gut, wenn ich da noch eine zweite Meinung habe. Ich habe letzte Woche Adam auch sehr, sehr viel mit reingenommen und würde mich auch freuen, wenn du das wieder machst.
Aber ich bleib hier sitzen.
Du bleibst hier sitzen, du darfst dein eigenes Mikro weiter mit
dazu. Sehr schön.
Okay, dann kommen wir zu den Blitzfragenrunden. Nochmal zur Erklärung. Ich stelle eine Frage, die Kandidaten noch nicht gehört haben. Wer als erster seine Antwort nennt, darf anfangen. Es gibt zwei Runden. Die erste ist 20 Sekunden lang, dann ist der andere 20 Sekunden lang und dann ist der erste wieder 10 Sekunden lang und der zweite auch 10 Sekunden lang und danach entscheide ich. So, die erste Frage lautet, stellt euch vor, ihr geht ins Kino. Mir ist es neulich passiert, ich wollte ins Kino gehen und wollte im Cineplex La La Land gucken. Das geht aber nicht, der läuft da nicht. Stattdessen laufen da schlechte Filme. Also stellt euch vor, ihr möchtet euch für einen schlechten Film entscheiden und zwar für Monster Trucks oder Nine Lives.
Für was?
Ich kenne die beide nicht.
Moment,
Monster Trucks? Ihr habt den Trailer nicht gesehen.
Kurz doch, doch Monster Trucks habe ich, das ist mit MacGyver. Nine Lives, was war noch?
Kevin Spacey als Katze.
Oh, Nine Lives.
Beide nicht.
Robert, Monster Trucks.
Ja, es ist schwierig,
wer fängt an? Moment. Ich notiere es kurz. Und Mario fängt an.
Also dieses Spektakel von Monster Truck zu sehen, mag ja eine Sache sein, weil die da ja auch so viel Geld verpulvert haben sollen. Aber ich glaube, den Schauwert, einen Kevin Spacey, der Emmy um Emmy gewinnt für seine House of Cards Sache, ja, die coolste Sau von Mexiko im Weißen Haus, 1,5 Stunden zu sehen, wie er eine Katze spricht, das wird, glaube ich, nicht alt.
Ja, also da ich beide nicht gesehen habe, kann ich nicht viel zu Monster Trucks sagen. Der Titel hört sich bescheuert an, erinnert irgendwie an Transformers, habe ich ja schon genannt. Also was soll ich dazu sagen? Ich hab noch nicht mal die Trailer zu beiden Filmen gesehen. Deswegen kann ich die Runde auch nicht gewinnen. Ja, ich müsste dann Monster Trucks gucken, ja, weil guter Titel.
20 Sekunden sind rum. Und Mario, 10 Sekunden.
Ach so, Kevin Spacey kann unheimlich gut Leute imitieren. Und wenn er das noch umsetzt, um eine Katze zu sprechen, fantastisch.
Und Robert?
Ich habe den Trailer immer noch nicht gesehen.
Sollen wir dir kurz die Prämisse erklären?
Es hört sich nicht so an, als ob ich die hören möchte.
Sollen wir es dir trotzdem erklären?
Puh, das war eine schwere Runde. Ich glaube, Thomas, was denkst du?
Ja, ich fürchte, Robert hat den Trailer nicht gesehen.
Ich habe auch gehört. Du musst dazu wissen, Monster Trucks, es geht um einen Monster Truck, der von MacGyver gefahren wird. Und der Antrieb davon ist ein Monster.
In den Trucks sind Monster.
Der Plot von diesem Film wurde von einem Kind durchdacht. Und es ist einer der größten Box-Office-Flops der letzten Jahre.
Bevor er rauskam.
Hätte ich das gewusst, dann hätte ich eine Menge sagen können, warum man den gucken sollte.
Aber Mario hat übrigens auch nicht nur gewonnen, weil Robert den Trailer nicht gesehen hat, sondern auch, weil er einfach diese Golden Globe Kevin Spacey in der Rolle einer Katze herrlich verkauft.
Verdient auf jeden Fall.
Ja, irgendwelche Vertragssachen im Spiel waren?
Ich habe gehört, dass Kevin Spacey dachte, er wäre von den Coen Brothers.
Oh, das erklärt einiges, ja.
Und wo wir da schon bei sind, ist heute nämlich übrigens, wir nehmen am 2.2. auf, der Murmeltiertag. Und aufgrund des Murmeltiertags ist meine nächste Frage, welche ist die beste Filmrolle von Bill Murray?
Also, darf man schon was sagen?
Ihr sollt was sagen.
Ja, ja. Also Lost in Translation.
Mhm. Oh je. Ich blanke gerade ein bisschen, was meinen Murray angeht, fürchte ich.
Ich gebe dir noch 10 Sekunden.
Ja, das ist fair. Nehme ich Ghostbusters.
Okay, Robert hat Lost in Translation. Es steht gerade 3 zu 2 für Mario. Robert hat Lost in Translation, Mario hat Ghostbusters und Robert, bitteschön.
Also Bill Murray hat ja wirklich viele Rollen, wo er diese tragikomische Figur irgendwie verkörpert. Und ich meine, bei Lost in Translation macht er das mit am stärksten. Und es geht in diesem Film auch mit der Umgebung, wo es spielt, halt auch in Japan und alles. Passt alles sehr gut zu diesem Charakter, zu dieser Rolle. Das ist aus einem Guss. Und sein Zusammenspiel mit Scarlett Johansson ist perfekt.
Und Mario?
Broken Flowers wollte ich sagen, aber jetzt bin ich mit Ghostbusters gestrandet.
Der hätte auch gepasst.
Bill Murray ist so gut, dass er sogar den zweiten Teil zu einem sehr, sehr lustigen Film macht, den ich übrigens mehr mag, als ich es vorhin in der Runde habe anklingen lassen. Und ja, was soll man sagen? Ich weiß nicht. Es ist ein witziger Film, es ist eine witzige Performance. Ich habe keine Argumente gegen Lost in
Und Robert?
Bei Ghostbusters kann ich über ihn lachen, bei Lost in Translation kann ich über mit ihm lachen und auch mit ihm traurig sein und ich habe viel mehr Empathie gegenüber seiner Filmfigur dort.
Und Mario?
Ich finde Lost in Translation einer der überbewertetsten Filme, den ich überhaupt nicht mag, aber trotzdem gebe ich dir gerne diesen Punkt, weil ich nicht gegen dich anargumentieren werde.
Ihr seid so süß, ihr seid so kleine Fairplay-Mäuschen. Ihr wollt euch, wenn ihr merkt, der andere hat eine gute Wahl getroffen, euch nichts sagen. Und damit geht die Runde auch einfach an Robert. Und damit steht es 3-3. Wir bleiben spannend. 3-3. Thomas, wärst du dem d'accord gewesen?
Absolut.
Okay.
Keine Diskussion.
Das Übrigens, so sehr, ein Film, den man vorher als Mashup verbessert möchte, ist.
Ja. Das ist auch geil.
Ich mag Vigo, die Geisel der Karpaten, das Leiden von Moldawien, viel zu gern, als dass ich den auf den verzichten möchte, ehrlich gesagt.
Wir bleiben bei einer.
Ein Kind?
Wir kommen zu einer ähnlichen Frage, aber aus einem anderen Anlass. Und zwar wollen wir dem verstorbenen John Hurt gedenken, indem ich euch frage. Was ist die beste Filmrolle Alien. Von John Hurt? Mario Alien?
Oh mein Gott, mir wird jetzt wirklich nur Alien eingefallen. Ich bin überhaupt kein großer John Hurt-Kenner, muss ich echt sagen. Ich weiß, dass er wahnsinnig
viel Du könntest einen hat. Film sagen, der heute schon viel zum Beispiel, aber da helfe ich dir
nicht. Ja, war
ich gebe dir 10 Sekunden, Robert.
Hat er Harry Potter mitgespielt? Nein, ich habe die Teile auch nicht gesehen.
Sagst du Harry Potter?
Hat er mitgespielt?
Ja.
Ja gut, ich habe nur den ersten Harry Potter gesehen. Ich habe die anderen nicht geguckt.
Möchtest du Harry Potter kämpfen oder gibst du auf?
Ich gebe auf, das ist Quatsch, okay. Weil ich, weißt du nicht mal, wen er gespielt hat?
Du hättest auch wieder King Ralph sagen können. Er war der böse britische Premierminister, der
Warum
da...
1984?
Ja, das war auch meine Überlegung. So, ich mag Alien wirklich sehr, aber 1984 ist einfach die viel wichtigere Rolle.
Das Krasse ist, mir wird ich weiß, der ist super und also ich will jetzt gar nicht so gegen argumentieren, aber Alien wird tatsächlich der einzige Film, wo er mir wirklich das bewusst im Gedächtnis geblieben ist. Bewusst.
Okay, damit steht es 4-3 für Mario. wir kommen zur vierten Frage. Sollte Mario die gewinnen, geht das ganze Spiel an ihn. Es steht 4-3. Und so weiter. Weil gerade Split wieder im Kino ist und wir auf einmal wieder uns wundern, dass M. Night Shyamalan doch noch gute Filme machen kann, oder wir wissen es noch nicht, welcher ist der beste Film mit einem riesigen Plot-Twist?
Ja, ich würde jetzt...
Oldboy.
Ja, ich würde jetzt Fight Club sagen, aber das ist ja sehr obvious auch wieder. Ich finde Oldboy eine gute Wahl. Ja.
Robert hat Fight Club und Mario hat Oldboy und Mario fängt an.
Ein schockierender Twist, vor allen Dingen, da wir auch die Sexszene, die auf diesen Twist hinarbeitet, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Twiste sagen wollen in diesen Fällen, aber es gibt eine sehr sinnliche Sexszene, die dann nicht nur eine Sexszene ist, sondern die auch als Plot-Device sozusagen als Aufbau für diesen Twist gearbeitet hat in der Mitte des Films schon und das macht das Ganze
Ende. Robert?
Ja, für mich ist Fight Club, ich meine, der ganze Film arbeitet ja auf diesen Twist hin mit den Charakteren. Ich meine, könnte ich jetzt sagen, weil den kennt ja jeder, aber mache ich jetzt nicht, wie gesagt, der ganze Film baut auf und es ist unheimlich cool, diesen Film auch dann nochmal zu sehen unter dieser Prämisse, dass man es weiß. Das wertet ihn für mich halt bei diesem Vergleich halt nochmal ordentlich auf.
Und Mario?
Oldboy ist einfach generell der bessere Film und vor allen Dingen lebt es auch von den Momenten direkt nach der Auflösung, die von dem Hauptdarsteller komplett verkauft werden, weil der da so komplett ausrastet. Und
Oldboy ist auf jeden Fall der bessere Film, stimme ich zu, aber der bessere Twist ist für mich Fight Club aus den genannten Gründen.
Der Film, die Frage war, was der beste Film ist mit dem Film.
Okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden.
Diesmal fand ich es nicht so leicht, weil genau das der Unterschied war. Bester Film, Mit einem Twist oder bester Twist in einem Film. Okay. Thomas, was würdest du sagen?
War die Frage genau nochmal?
Die Frage war, welcher ist der beste Film mit einem Plot-Twist?
Na dann geht's an Mario.
Da fürchte ich, muss ich leider...
Da muss ich auch zugeben, habe ich die Frage tatsächlich
falsch. Also der Twist gefällt mir und ist halt auch meiner Meinung nach der coolere in Fight Club. Aber der Film an sich...
Ich finde Oldboy auch besser.
Witzig, ich hätte eher Richtung Robert tendiert, weil er die Rewatchability aufgezeigt hat, sozusagen, dass der Film auch gut ist, wenn du den Plot-Twist kennst.
Ja gut, das stimmt bei Oldboy so natürlich.
Nein. Ja, aber es wurde nicht gesagt.
Ich habe Oldboy öfter gesehen als Fight Club und ich habe Fight Club eine Menge gesehen.
Also ich habe Oldboy...
Ob es so ist oder nicht, ist ja egal. Es muss auch gesagt werden.
Abgebrochen, weil ich wusste genau, wo es hingeht und es war beim zweiten Mal...
Aber
es hatte eher den Shyamalama-Ding-Dong-Twist. Wenn du es erstmal gesehen hast, weißt du, dass es...
Ich fand Oldboy schon cool.
Aber es geht nicht darum, wie es ist, sondern es geht darum, wie argumentiert wurde.
Ja. Das ist ja halt sowieso.
Ich glaube, du hast, aber trotzdem hat Mario auch gesagt, dass es der bessere Film ist. Das kam am Ende nochmal, da war die zweite Runde.
Habe ich ja sogar zugestimmt.
Robert hat zugestimmt und damit geht auch die Runde und das ganze Battle an Mario. Nee, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das ist cool.
Dankeschön.
Ein Golfapplaus.
So, Robert, damit steht es im Ganzen 1-1 in der Gesamtwertung.
In der Gesamtwertung mit letzter Woche.
Ja. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch relativ viel Spaß. Auch Thomas, der leider
ich
etwas
muss früh. Das nächste Mal mir Drehbücher zurechtschreiben, wenn so einfache Fragen gestellt werden. Also wenn man hier einfach mit Quantität so punkten kann, dann das muss ich das wissen.
Aber wir hatten letztes Mal auch Drehbücher. Das hättest du ja, das wusstest du ja, ne? Also hättest du ja vorbereiten können.
Naja gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen drei Gästen, Robert, dem Gewinner Mario und bei Thomas. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch, liebe Zuhörer, das nächste Mal wieder einschaltet. Noch einmal die Bitte, wenn ihr Fragen habt, die hier gerne mal diskutiert werden sollen. Wir hatten diese Woche zum Beispiel zwei oder eine, die ich etwas umformuliert habe. Ich hoffe, das war so okay. Dürft ihr mir die immer gerne schicken, bei Facebook, bei Twitter oder wo ihr mich so findet. Wo findet man euch eigentlich im Netz?
Bei der Berater bei Twitter.
Mario?
Auch Twitter, Firewalk with me mit 2 E am Ende.
Und Thomas?
Auch bei Twitter unter TheEvilKohl mit einem Z am Anfang.
Der böse Kohl. Und ich heiße Jimmy Tweetboy oder halt Podcast CSB, nicht Podcast CBS, habe ich auch schon gelesen diese Woche. Oh. Ich frag mich vor allem, ob es den gibt. Der Podcast über alle CBS.
Weil sie es konnten. Irgendjemand hatte die Adresse noch nicht.
Okay, und damit verabschiede ich mich von meinen Gästen und von meinen lieben Zuhörern. Auf Wiederhören.
Bye, bye.
Tschüss.